Scene Band Bootcamp, der Podcast.
Herzlich willkommen zur 31. Folge Scene Band Bootcamp. Vor mir sitzt, ich sag mal wie immer, Nils.
Hallo Friends, was geht ab?
Ja, wie immer, ne? Also vor einem knappen halben Jahr haben wir das letzte Mal aufgenommen. Die letzte Folge ist vom 26. März.
Na, manchmal dauert's länger.
Was soll man sagen? Unsere Sommerpause wird einfach immer länger.
Wir sind einfach Spaß gewohnt. So, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich fand die letzten 4 Monate oder so oder 5 Monate sind auch wie im Fingerschnippen sind die vergangen.
Ja, es ist krass. Es ist einfach Mitte August und ich weiß noch, in der letzten Folge da habe ich zum Beispiel noch erzählt, dass ich hier auf der Hochzeit singen muss, glaube ich.
Genau, was du auch.
Und das ist jetzt für mich so lange her. Als wäre das gar nicht passiert dieses Jahr. Dann hatten wir noch im Pericon Festival und da wollten wir auch ein Special machen, aber wir haben es sowas von überhaupt nicht gemacht.
Naja, dann lass kurz den Recap dazu machen. Ich hab
vom Pericon.
Genau, ich glaube, ich habe 10-mal mehr Cuba Libre getrunken als Benz gesehen.
Ja, sowieso.
Ansonsten nochmal, 5 Monate später, danke Florian nochmal, dass wir da gastieren durften. Wir haben uns sehr gefreut. Ich hoffe, du hörst rein.
Ja, wie immer. Es war auch wieder mega viel los. Ich weiß gar nicht, was es so für Riesen-Events gab. Ich habe zum Beispiel Full Force geskippt dieses Jahr.
Das habe ich auch geskippt.
Warst du auf dem Full Force? Ich weiß gar nicht mehr. Hast du es auch geskippt? Genau, da war ich auf Rodos.
Ich hatte auch eine gute Ausrede, ich war arbeiten.
Aber bei dir ist ja Arbeiten sowieso wie Freizeit, wissen wir ja.
Naja.
Ja, ich wäre voll gern zu Taylor Swift gegangen irgendwie. Aber ich hatte da so voll den inneren Konflikt. Als diese ganze Anmeldephase für die Tickets losging, da dachte ich so, nein, diesen Ticketwahnsinn machst du nicht mit. Hier mit anmelden und dann weißt du nicht mal sicher, ob du wirklich die Chance hast, ein Ticket zu kaufen und dann sind sie halt einfach übertrieben teuer. Also da kannst du ja auch für ein normales Ticket, weiß ich nicht, was da in der Front of Stage, was da ein Ticket gekostet hat, so bestimmt so 600, 700, 800 Euro sowas.
Uff, ich habe mich gar nicht mit den, Ticketpreisen auseinandergesetzt, aber boah, ja, allerhand.
Das finde ich halt ein bisschen heavy, wenn du bedenkst, egal wie sehr du die Musik magst oder die Person, die ist halt Milliardärin und angeblich macht die mit der Tour 1,5 Milliarden Dollar Umsatz und 500-600 Millionen plus. Und irgendwelche Kiddies müssen sich da übelst die Kohle aus den Rippen leiern, um da auf die Shows zu gehen.
Das stimmt und dann hast du ja den ganzen Swiftie-Community-Hype, der den Leuten auch natürlich voll gegönnt ist. Why not so? Aber ich find's sehr omnipräsent. So. Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt mit Taylor Swift nicht so viel am Hut und ich bin so ein bisschen so musikalisch so eine Egalmeinung. I don't love it, I don't hate it, so auf jeden Fall. Aber nichts, was ich über Taylor Swift weiß, weiß ich freiwillig, muss ich sagen.
Okay, krass. Ja, nee, also ich sag mal, es ist ja auch schon special, die Show. Die war jetzt, glaube ich, in Deutschland 9 Jahre nicht oder so. Und die Eras-Tour, ich meine, die geht 3,5 Stunden und du hast von jedem Album das ist wie ein Musical eigentlich. Von jedem Album auch eigene Bühnenbilder und sowas. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, ob es dann dennoch am Ende gerechtfertigt ist, dass das so teuer ist?
Ja. I don't know. Ja, das ist halt eine riesengroße kapitalistische Maschine, wie sie im Lexikon steht. Also da ist jetzt für eine kleine Frau, für einen kleinen Mann ist da nichts vorgesehen, glaube ich.
Ja gut, ist safe der größte Popstar der Welt. Da braucht man ja nichts.
Ja, klar. Ja, klar, da lasse ich mich auch auf keinen Scharmützel ein. Das gestehe ich dazu.
Ja, ich glaube, was die Leute halt auch genervt hat, das war dann, dass das ja schon letztes Jahr anfing, als sie mit dem Travis Kelce zusammenkamen von den Kansas City Chiefs. Und da war sie ja dann auch immer so präsent. Aber am Ende des Tages ist das auch nur, was die Medien draus machen, weil sie war ja im Stadion, weil da ihr Freund spielt. That's it.
Genau, ich hätte mich auch gefreut, wenn meine Freundin kommt, wenn ich im Stadion spiele. So, was willst du da sagen?
Ja, als Vorband von Metallica zum Beispiel.
Genau. Ich fand auch immer, diese paar Memes fand ich eigentlich auch immer lustig. Irgendwie, wenn Taylor Swift irgendwie zu ihrem Flugzeug will und dann kommt da ein kleineres Flugzeug aus dem größeren rausgefahren und so.
Ja, ja, oder wenn sie die Straße runter zum Bäcker fährt mit dem Jet.
Keine Ahnung, aber ich glaube, dass wenn du dann so wohlhabend bist und so groß, kannst du das ab, da gibt's Schlimmeres.
Ich weiß gar nicht, ob man dann sowas überhaupt konsumiert, weil ich, bei manchen zerrt's wahrscheinlich schon so ein bisschen an der Psyche, beim anderen wahrscheinlich überhaupt nicht. Da muss man wahrscheinlich der Typ für sein.
Auf jeden Fall, also ich wüsste auch nicht, ob ich irgendwie Medien konsumieren würde,
Wir können ja ein paar Memes über dich machen und dann mal schauen, wie du es so aufnimmst.
Genau, genau.
Ja, naja, ansonsten, Nils, was macht denn die Szene bei den Musikern, die nicht so reich damit werden wie Taylor Swift?
Meinst du jetzt mein kleines Veranstaltungsschauspiel?
Zum Beispiel?
Ich habe viele Sachen, die laufen sehr, sehr gut und viele Sachen, die laufen gar nicht gut.
Oder erkennst du da ein Muster?
Also was auf jeden Fall einen richtig krassen Hype hat, ist der gute alte Metalcore, finde ich. Da war ich jetzt sehr überrascht. Also jetzt auch krass viele Shows, wie zum Beispiel, lass mich überlegen, ich hatte Anfang des Jahres Currents gemacht, da waren irgendwie über 1000 Leute, so hätte ich nicht gedacht beim Booking. Dann hatten wir auch Landmarks hatte ich veranstaltet. Das war ausverkauft mit weit über 1500 Leuten. Es war krass. Also war schon vorher absehbar, dass das halt übelst krass wird so, aber
Also Currents hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Aber bei Landmarks finde ich schon irgendwo verdient. Also nicht, dass es Currents nicht verdient haben, aber ich habe das einfach nicht kommen sehen. Die waren irgendwie für mich jahrelang Opener auf irgendwelchen Touren. Und dann auf einmal Headline-Show und der Felsenkeller ist voll.
Ja, also das lief unfassbar stark auf jeden Fall. Und ja, hab ich auch nicht kommen sehen. Und warte mal, habe ich noch ein paar Sachen gemacht?
Also Rising Insane und so waren ja ausverkauft, ne?
Ja, das war auch ausverkauft. Dann hatte ich eine Show One Step Closer, so eine neue melodic Hardcore Band. Das war auch erstaunlich stark besucht. Auch irgendwie fast 200 Leute.
Ja, die haben auch so ein bisschen Hype, ne? Das war auch so eine Band, die habe ich, habe nur den Namen gesehen und dann habe ich gedacht, ja, okay, cool. Das ist irgendeine Hardcore Band wieder. Und die machen aber so ein bisschen Pop-Punk noch mit, ne?
Ja, das kannst du schon sagen. Eigentlich, ich könnte mich jetzt auch sogar streiten, ob man es Heavy Pop-Punk nennt oder Melodic Hardcore mit so Pop-Punk-Edge oder so. Es lief auch erstaunlich gut. Und ja, wie du sagtest, Rising Insane und Set Your Sails, das hat ausverkauft so. Ist auch krass. Das schaffen viele Ami-Bands nicht, die gefühlt viel, viel größer sind. Und ja, ich glaube, so dieser ich will nicht sagen ganz gewöhnlich, aber ich würde jetzt schon sagen, Metalcore in allen Farben und Formen läuft gut zurzeit. Es wird von vielen Leuten gehört, es wird auch von vielen jungen Leuten gehört. Ich habe auch das Gefühl, Hardcore ist wieder angesagter. So gerade mit so sehr vielen so Bands mit mehr diversen Besetzungen, so keine Ahnung, ich sag jetzt mal typisch weibliche Sängerin oder noch mehr Girls in der Band. Das wird gerade sehr gefeiert.
Alles nur Emo nicht.
Ja, irgendwie bei Emo sagen sich immer alle, ich höre nur das von früher so und keiner schert sich so ein bisschen über das, was angesagt ist. Das wäre so ein bisschen, mein Take darauf. Ach, die Monate, die verschwimmen alle so zu einem Brei.
Es ist wirklich leichter, wenn man das kurzfristig macht.
Genau, so, genau.
Und jetzt haben wir hier 4 Monate im Kopf. Und in dem Moment war es wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich ganz viel zu sagen, so.
Ja, ich glaube hier, was vorgestern? Ich glaube hier, Amity Affliction waren ja auch hier im Island, das war ja dann auch ausverkauft.
Ja.
Das musst du ja auch erstmal schaffen, so, für eine Band, die irgendwie gefühlt alle Vierteljahre hier spielt. Und dann hier ein Sellout nach dem anderen, auch wenn es jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen nur das Coney Island war, aber whatever, irgendwie die Leute beschmeißen die mit ihrem Geld.
Die waren doch letztes Jahr im Felsenkeller, oder?
Genau, und die waren dann im Dezember letzten Jahres nochmal in Chemnitz, im Schuppen.
Okay, aber das war doch auch ausverkauft, oder? Als die im Felsenkeller waren.
Nee, das nicht ganz, hat nicht viel gefehlt, aber war war sehr, sehr voll, auf jeden Fall.
Ja, ich bin sehr, sehr zwiegespalten, was die Band angeht, immer noch. Naja.
Ich bin gar nicht zwiegespalten, was die Band angeht.
Du findest sie einfach so scheiße.
Also ich finde krass, was die ziehen für das, was sie machen. Und Respekt dazu. Aber es hat leider nicht gereicht, um mich auf die Seite der Fans zu ziehen. Das ist, glaube ich, so kann man es fair ausdrücken.
Also ich finde halt, die haben 2 richtig gute Songs und der Rest klingt komplett gleich.
Ja, also ich finde, die machen es ja wie viele so immer das gleiche Muster. Ich finde die Texte finde ich auch unfassbar platt und abgedroschen und die könnten auch so aus dem KI-Generator kommen für aktuelle Themen rund ums seelische Verderben, so, aber.
Wäre halt funny, wenn es echt so ist.
Ja. Ey, aber ich bin jetzt auch nicht der Gradmesser, wo die Leute sagen müssen, ey, ich sage euch, bei welchen Sätzen eure Emotionen kicken müssen und bei welchen nicht. Aber es macht halt so gar nichts mit mir und ich finde es auch immer sehr. Ich finde die Lyrics schon ziemlich lazy, muss ich sagen. Und ich finde auch, wie du schon sagst, ich glaube, musikalisch wird auch immer sehr oft das gleiche Schema abgerufen, weil es wahrscheinlich auch einfach funktioniert. Oder was heißt wahrscheinlich, es funktioniert offensichtlich und gut ist.
Ja.
Never change a running system.
Soll ja auch jeder hören.
Genau, genau. Und ja, wie läuft's bei dir? Ich meine, ich sehe das hier immer nur aus meinem Elfenbeinturm und lass mir da die Zahlen zuschicken und schiebt dann da die Kohlen einfach rüber und für mich ist das ja eine sehr unpersönliche Sache geworden so, aber du stehst ja noch aktiv auf der Bühne und schreist den Leuten ins Gesicht und der Fan, der Ticketgeld und Merchgeld bezahlt, das landet ja alles quasi bei dir, also in deiner Tasche. Du stehst ja ganz total oben an der Nahrungskette vom Zirkus, den wir ja betreiben und besprechen.
Genau, wir hatten auch nicht vorher eben noch gesagt, dass du ein Hobby eingetauscht hast, wo man nur drauf zahlt, in ein Hobby, wo man kaum Ausgaben hat und relativ gut was einnimmt.
Genau, aber ich habe ja auch schon gesagt, ich habe keine, die Bühne fehlt. Du hast quasi, ich habe keine Selbstdarstellung. Klar, ich tauche auch manchmal online auf und bequatsche da den Scheiß, den ich mache, aber man ist halt nicht auf der Bühne und man präsentiert sich nicht so, wie man es halt gewohnt ist, was ja auch immer ja auf den Reiz ausgemacht hat, so war eine Show, war immer die Königsklasse in Kunst.
Da höre ich doch gerade schon ein kleines Hintertürchen aufgehen, Nils, das ist doch was
im nicht furzgemeinten Sinne.
Genau. Nee, also wie läuft's eigentlich? Kann man ja showtechnisch wirklich überhaupt nicht klagen, so. Das sind schon mit die größten Sachen, die es so gab, und es wird irgendwie jedes Jahr besser gefühlt. Und ja, darauf haben wir halt jetzt unendlich lange hingearbeitet in unserer Musikkarriere.
Du sprichst jetzt erstmal von beiden Bands prinzipiell, oder geht's erstmal nur um Leaf?
Nö, es ging um beides jetzt. Also Innerspace hatten wir ja, ich meine, das Alpha-Wolf-Ding war übelst fett. Dann jetzt mit Leaf halt Summer Breeze in 2 Tagen. Da habe ich schon ein bisschen Schiss auch. Und ja, kommen noch ein paar coole Sachen. Auch bei Innerspace im Sommer wieder ganz viele Support-Shows abbekommen. Hier Gnosis, nächste Woche wieder mit Throne und Misery Signals im Naumanns.
Oh ja, da halte ich auch meine Geldhände auf.
Genau, Nils Geldhände. 19. August war es, ne?
19. August, schön auf den Montag. Kommt alle ins Naumanns Tanzlokal. Bestaunt Innerspace auf jeden Fall. Ich wurde jetzt auch auf meinen Seitenplatz befördert.
Stimmt, du siehst uns zum ersten Mal als Zuschauer, oder?
Ich sehe zum ersten Mal Innerspace als Zuschauer.
Verrückt.
Ich weiß noch nicht, was das mit mir macht, aber lassen wir uns mal überraschen.
Da kannst du mal schön gucken, wie Ausgang 3 vom Rack einen zurechtzaubert auf der Idiotenharfe.
Genau.
Ja. Genau, mit Misery Signals und den Dienstag danach, dann sind wir in Siegen mit Throne. Also wir machen keinen Weekender, wir machen einen Weeker.
Ein Weekstarter auf jeden Fall. Das wird das nächste Ding.
Ja. Extra wird der Urlaub genommen für den Kack. Aber ja. It is what it is.
Aber man muss halt sagen, ich hatte jetzt auch mit Erik geschrieben, irgendwie vor 1,5 Wochen. Ich glaube, der Weeker, der ist ja auch besser besucht als so mancher Weekender, der noch zu meiner Zeit gespielt wurde.
Ja, durchaus. Kommt natürlich dann immer auf die Bands an, mit denen wir spielen, ne? Also, wenn du dann in der Week mit Alpha Wolf zum Beispiel spielst, dann ist es auch egal, ob das jetzt ein Donnerstag ist.
Ja, genau. Aber ich habe jetzt auch eher so ein bisschen geschwitzt bei, als wir das eingerührt haben mit Misery Signals. Die waren ja natürlich auch schon lange weg vom Schirm.
Ja.
Und dass da einfach mal so ein Drecksmontag einfach irgendwie unter der Woche so voll wird. Also das wird also für alle, die da hinkommen, es gibt noch Karten, aber leer wird's nicht.
Aber stimmt, am Anfang hast du ja fast noch gedacht, man könnte es vielleicht hochverlegen, weil das so abging in den ersten Tagen, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, da kommen richtig viele 30-somethings mit Geheimratsecken, die einfach nochmal Misery Signet sehen wollen.
Geil. Ey, ich hab die früher auch gehört. Wahrscheinlich bin ich dann da und denke, den Song kenne ich. Ey, den Song kenne ich auch. Krass, krass, krass.
Ja, genau. Ist natürlich heute auch für wieder so ein klein bisschen aus der Welt der Sound war. Ich hab jetzt auch mal reingehört vor ein paar Tagen noch mal. So, das ist ja alles richtig 2007. Aber
wir liebten 2007.
Ja, kannst 2007 nicht kritisieren dafür, dass es 2007 war. Und
Nee, ansonsten hat sich für mich so in meiner Wahrnehmung alles nur weiter so bestätigt. Also es gibt ganz, ganz viele Hardcore-Shows, auch ganz viele Möglichkeiten für Innerspace zu spielen. Auch mit Local-Bands natürlich. Das ist natürlich jetzt das Daily Business dieser Band. Und im Sommer hast du dann halt mal Glück und kannst irgendwelche größeren Bands supporten. Aber ja, also für Leaf gibt's sowas zum Beispiel halt nicht.
Ja, es ist ja, jedes Mikrogenre hat so seine eigenen Regeln, war das.
Ja, was ich aber auch nicht nur schlimm finde, ehrlich gesagt. Also wenn wir dafür halt nur größere Sachen spielen, in Anführungszeichen, dann bin ich natürlich auch nicht böse. Und aber auch nicht jede Woche.
Aber was halt auch krass ist, wie viel, du musst wahrscheinlich für die Bands 2024 wieder noch mehr Geld in deine Scheune einfahren, damit sich alles irgendwie bezahlt, als noch vor 12 Monaten, oder?
Auf jeden Fall. Und dann muss man sich mit Initiative Musik und sowas auseinandersetzen, weil ohne geht's halt echt fast nicht mehr. Die Preise sind halt komplett explodiert.
Ja, ich hätte gedacht, das ist da mal irgendwie wie so ein, wie sagt man, das ist mal so eine Art, das denke ich oder glaube ich schon seit 10 Jahren, dass es irgendwann, vielleicht hast du da eine bessere Expertenmeinung, dass es mal so einen Scheitelpunkt gibt, wo Home Recording das Studio Recording eingeholt hast, wo alles quasi über Plugins und Buy-in-Software läuft und du hast quasi deinen Steckbausteinkasten, hast du ja alles jetzt schon so, aber man geht ja quasi für die fetteren 10-15% gehst du ja noch ins Studio oder baust auf den eventuell geilen Produzenten, den du da hast. Aber ich sag jetzt mal, der technische Part, der verselbstständigt sich ja mehr und mehr. Und du, ich sehe auch, wenn ich jetzt hier durch Instagram swipe, sehe ich halt andauernd, dass ich mir ein Gitarrenpaket kaufen kann. Hier den neuen Gitarrensound von meiner Lieblingsband oder den neuen Drumsound von meiner Lieblingsband peu à peu. Das wird, das Handwerkliche rückt ja mehr und mehr in den Hintergrund und geht ja in den Privatsektor über.
Ja, absolut. Gerade jetzt auch mit dem Quad Cortex, da gibt's diese Quad Cortex Cloud und da laden ja auch ganz viele aktive Musiker ihre Presets hoch und so. Und jetzt kannst du auch noch die Neural DSP PC-Plugins in den Quad Cortex implementieren und das wird alles immer verrückter. Aber ja, wie du schon sagst, also die Base rein technisch ist ja komplett gegeben. Also jeder, der das machen will, kann das machen. Du musst natürlich da extrem viel Effort reinstecken und wahrscheinlich unendlich viel Zeit, bis deine Scheißmixe irgendwann mal gut sind und alle möglichen Tutorials durch. Aber wie du schon sagst, du gehst ja am Ende dann auch noch zu jemand anderem, dessen Job das ist, Musik zu produzieren. Und der hat ja irgendwann dann nach vielen, vielen Jahren Berufspraxis auch nur für die, dafür, was jetzt gut ist und was nicht.
Hm.
Oder kennt noch dieses Plugin und hier könnte man noch dieses machen, was du einfach nicht mehr hörst, wenn du den Song schon 150 Mal gehört hast.
Ja, also ich habe das auch das Gefühl, dass man sich dann irgendwie den Produzenten, der ja, wo ja das Studio schon mit einem Selling Point war, dass es irgendwie mehr zurücktritt. So, klar ist es geil, in ein fettes Studio zu gehen und ja, keine Ahnung, du hast fette Möbel und was ist ich, noch wie fast im Museum so eine Wand mit alten Amps stehen, irgendwie so alles, was so im Rock'n'Roll gang und gänge war, aber es ist ja eigentlich alles Schein als Sein. Und du kaufst eigentlich nur die Expertise des Produzenten ein und gegebenenfalls bessere Technik vielleicht noch. Bessere Mikrofonierung, wenn du geil Vocals aufnehmen willst. Aber ich hätte gedacht, dass
das auf jeden Fall
Ich hätte auf jeden Fall noch gedacht, dass irgendwann so der Punkt kommt, wo die Bands halt sagen, fuck it, das ist einfach zu teuer. Und wir nehmen lieber alles in Eigenregie auf und leben mit den 10%, die uns dann fehlen, weil sonst könnten wir gar nichts aufnehmen. Oder wir könnten whatever. Wir können nur einmal im Jahr einen Song aufnehmen und dann ist das Budget verraucht. So. Ich weiß nicht, stellt sich dir die Frage oder ist es
Also ich glaube, es entwickelt sich vielleicht schon dahin, dass man immer mehr selber vorproduziert oder noch vorbereitet, damit die Studiozeit geringer wird. Es war ja eigentlich schon oft so, dass wir mit rechtfertigen Sachen ankam, wo dann noch kleine Sachen geändert wurden oder hier noch ein paar Akkorde und da Harmonien und so. Und das reine Recording und so, das hat ja dann am Ende nicht mehr so lange gedauert.
Ja, na ich fand du, mit Inner Space kann ich es jetzt nur beurteilen, ich fand schon, dass du immer nur so wie so ein Zahnarzt ins Studio gekommen bist und hast dann gesagt, hier, die 3 mach fertig machen und da hier bei der 12 mach hier das anders und dann ciao, ich hier an See.
Ja, und dann dauert es eigentlich die Vocals am längsten.
Hm.
Ah ja, ja, gerade aber auch bei der Innerspace-Mucke, da musst du ja wirklich auch gerade dann gucken, dass die Riffs noch fetter sind und immer krasser, weil da kannst du dich irgendwie sonst nicht abheben. Nicht, dass ich denke, dass die super krass sind, aber
ja.
Das ist gefühlt immer so, immer, du musst dich immer steigern einfach.
Ja, also das ist auch so ein bisschen mein Problem, ist jetzt mein, ich sag mal, mein Luxusproblem mit dem Genre, oh, es ist halt alles ultra fett und wenn alles fett ist, ist halt nichts mehr fett. Das ist dann halt schwierig so. Und ich hab das jetzt auch voll oft, dass ich so Bands höre, die mich vielleicht vor 4-5 Jahren noch weggebuttert hätten, wo ich jetzt so sage, oh, es ist halt mega fett, aber ich sitze halt da wie so ein Zombie und es macht nichts mit mir.
Ja, aber die Musik ist ja mittlerweile auch nur noch, wie soll man das sagen, wie so ein Wegwerfprodukt.
Klar.
Früher hast du von deiner Lieblingsband alle 3 Jahre ein Album bekommen, wenn du Glück hast. Da gab's mal 2 Musikvideos bei MTV und dann hast du das hoch und runter gehört. Und jetzt gibt's 1 Million Bands, die sich auf zig verschiedenen Plattformen präsentieren können. Und du hörst immer was anderes und selbst wenn du was cool findest, hörst du den nächsten Tag schon wieder was anderes.
Ja, ich denke nur an meine Boxcar Racer CD von damals, wie abgewichst die einfach ist, weil die war in meinem Discman, die war in meinem Rucksack, die war später war die in meinem Auto und die hat halt schon den ein oder anderen Meter abgefickt auf der Welt. Und das macht keine Single heute auf jeden Fall. Wo du halt auch richtig gehört hast oder wo du auch mal so Effort reingesteckt hast, wo du halt gesagt hast, ja, ich gehe jetzt hier nach der Schule, gehe ich hier ins Schauland und da kaufe ich mir die neue CD von irgendwas. Und dann hast du das zu Hause da eingeschoben in der Anlage von Vater. Und weißt du, wo du so gedacht hast, boah, ich weiß nicht, ob ich es jetzt geil finde, aber ich habe jetzt hier mein Taschengeld für 3 Wochen dafür auf den Kopf gehauen. Ich tu mir jetzt die Mühe an und investiere da Zeit, das gerne lieb haben zu wollen.
Ja, voll, ey. Ich weiß auch noch, ich habe mir damals meine Mark Tom and Travis CD im Harrods in London gekauft. Ich war natürlich nicht deswegen da, aber die gab's dort halt und man erinnert sich halt dran, ne? Das ist eine coole Story irgendwie. Das ist so weit weg, Alter. Das ist so krass.
Ja.
Auch alleine das Thema CDs brennen oder so. Was haben wir für CDs gebrannt? Und so eine richtige Mappe gehabt mit irgendwelchen gebrannten CDs drin, die übelst mit Sauklaue beschriftet waren.
Die quasi dein Spotify damals war und
ja.
Oh ja, ich hatte so eine, auf jeden Fall so auch so eine CD-Spindel mit eine Fantastilliarden CDs und dann auch bei vielen Alben Sound übelst beschissen und keine Ahnung. Ja, so war es damals, die gute alte Zeit, aber das war halt ein Schatz. Und ich war da auch sauer, wenn da so eine CD weg war und heute, wie du es halt sagst, ist halt ein, Musik ist noch mehr ein Wegwerfprodukt geworden und einem fliegen die ganzen Konzerte um die Ohren, als wär's nichts.
Genau, an dem Punkt würde ich jetzt mal kurz intervenieren wollen, weil wir haben heute einen Gast, der unter anderem auch Konzertveranstalter ist oder Festivalveranstalter ist. Und ich hoffe, dass wir da auch noch coolen Input bekommen und ein cooles Gespräch. Okay, wir sind zurück und wir haben wie angekündigt einen Gast. Das ist der Jan. Seinerseits Sänger von einer Band, die heißt Escape the Madness. Und außerdem veranstaltest du ein Festival namens Grimeville Festival, bei dem wir regelmäßig absagen. Bin ich da richtig?
Ja, ich denke, das als Einführung passt es sehr gut, ja.
Ja, also ich wollte es gleich mal auf den Punkt bringen, weil ich muss mir das ja auch öfter mal anhören, so. Es gibt 2 Shows, die wir absagen mussten wegen Krankheit und das sind die beiden gewesen. Back-to-back Grimeville Festival.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ja auch die aufeinanderfolgenden Tage, ne? Jahre, ey, das war auch so krass, ey.
Genau. Deswegen auch no hate, wenn du das nicht nochmal in Betracht ziehst. Aber ja, genau. Wir haben auch eine Show zusammen im September.
Genau.
Das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt. Wir spielen zusammen im Naumanns. Unter anderem mit Escape the Madness, mit Leaf, Blacktoothed und die Oklahoma Kid.
Ich habe gehört, das soll ein ganz geiler Laden sein.
Ach ja, im Naumanns. Ja, ich dachte, wir testen den mal aus. Waren so Mixed-Rezensionen, die ich darüber bekommen habe, aber ich dachte, ich gebe denen mal eine Chance.
Ja, das wird tatsächlich das erste Mal seit 5 Jahren, glaube ich, wieder in Leipzig. Das ist hier Prime.
Kann das nicht so richtig einschätzen, wie schwer es ist, als Nicht-Leipziger Band in Leipzig zu spielen?
Ja, schwer.
Aber wenn du das so sagst, wahrscheinlich schwer.
Ja.
Aber ich muss sagen, wenn du als Leipziger Band, ich hab's auch schon erlebt, dass man sehr oft hier spielen kann und wenn du sehr oft dieselbe Venue spielst wie Martin, dann ist es auch völlig okay, den Veranstalter 4 Uhr nachts aus dem Bett zu klingeln und nach einem Backstage-Code für eine andere Party zu fragen.
Ja, es ist halt passiert so und es hat geklappt. Also danke, Nils. Ist auch witzig, dass es Leute gibt, die denken, dass ich da arbeite oder dass mir der Laden sogar gehört.
Ich kann nur hoffen, dass du Leute auch in dem Glauben lässt.
Also ich würde das immer machen. Weil ich, manchmal fühlt es sich auch so an. Zumindest so oft, wie du mich da reinlassen musst für Musikvideos und sowas.
Immer noch am geilsten, 4 Uhr nachts diese Sprachnachricht. Nächste Track fehlt, der Code für die Backstage, ich will auf die Party. Herrlich, immer wieder.
Aber ich habe mir diesmal aufgeschrieben, glaube ich.
Ja.
Nicht, dass das nochmal passiert, ja. So ein Malheur.
Ja, wir haben einen Samstag gebucht, habe ich mitgekriegt, für die Escape the Madness und Leaf Show. Also, da wirst du ja auch im Weekend-Modus anzutreffen sein. Also, ich gebe dir einfach meinen Schlüssel. Fertig.
Ja. Geil. Ich mach zu. Brandanlage hast du mir auch schon mal gezeigt.
Genau. No.
Mach ich dir alles fertig.
Alles klar, danke dir.
Nee, okay. So weit, so gut. Jan, wir haben mal, um dich mal ein bisschen so reinzubringen und dich vorzustellen, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir reden ja oft darüber, über unsere Vergangenheit, und wir schwelgen auch so immer so ein bisschen in der Vergangenheit sehr gerne. Und unsere nostalgischen Bands und bla. Deswegen, meine erste Frage wäre, was die bedeutendste Band für dich war, so, um in dieses harte Genre zu kommen, beziehungsweise was war die Gateway-Band?
Ja, bei mir war das tatsächlich parallel, würde ich schon sagen, zwei Bands, und das ist auch so richtig, die Antwort ist so 0815, aber ich meine, ich muss das ja nicht schön.
Dann Linkin Park.
Nee, tatsächlich war es bei mir okay. Bring Me the Horizon und A Day to Remember. Das waren so die beiden Bands. Ich weiß noch, das war mit Kumpels, haben wir das, da waren wir irgendwie so die ersten Male auf YouTube irgendwie unterwegs und haben das Musikvideo zu I'm Made of Wax, heißt das so? Das ist doch so ein ultra langer Name von diesem A Day to Remember, ja. Song. Mit diesem Baseballfeld oder was das war, oder dieses Softball oder wie das heißt. Und das haben wir uns damals angeguckt. Da hatten
Songs allgemein noch unendlich lange Namen.
Genau. Und das haben wir uns irgendwie angeguckt, und das hat mich so fasziniert in dem Moment, weil ich irgendwie in der mit der Musik irgendwie noch nicht so wirklich Berührungspunkte hatte. Also irgendwie schon so Linkin Park und so, wie du gesagt hast, das war auch immer irgendwo im Radio präsent oder sonst wo. Aber ich sag mal, wo ich dann wirklich effektiv mich darauf fokussiert habe, war es halt schon A Day to Remember und halt auch so das ältere Zeug von Bring Me the Horizon halt.
Okay. Und steckst du da heute immer noch drin, oder sagst du, das war nur ein Gateway und du bist dann weitergehoppt zum nächsten?
Ja und nein. Also ich muss ehrlich sagen, A Day to Remember, da habe ich irgendwie den Faden so ein bisschen verloren, weil mich die letzten Alben nicht mehr so richtig gecatcht haben. War dann irgendwie nicht mehr so meins. Aber ich muss ehrlich sagen, bei Bring Me the Horizon bin ich nach wie vor immer noch mega Fan, weil ich irgendwie finde, dass die mittlerweile in dieser Szene sich so etabliert haben oder so einen Standpunkt manifestiert haben, dass die gefühlt alles dürfen. Also wenn die Bock haben auf einen Popsong, dann machen die das. Und wenn die Bock haben auf einen gefühlt Deathcore-Song oder wie auch immer man das dann betiteln will, was sie da machen, dann machen die das. Und keiner judgt darüber. Also in der Szene zumindest. Und alle akzeptieren es. Und das finde ich halt schon krass. Und ich finde es halt auch musikalisch, also auch mit dem Wandel und allem drum und dran, haben die sich halt so weit aus dem Fenster gelehnt und auch so viel Neues geschaffen, was ich schon beeindruckend finde. Also die höre ich auf jeden Fall sehr, sehr oft noch an. A Day to Remember tatsächlich eher nicht mehr so.
Ja, gerade deswegen, wie sehr die sich ausprobiert haben, glaube ich, geben die halt heutzutage auch vor, was geht und was geht nicht.
Ja, safe.
BMTH verzeiht man das auf jeden Fall eher als A Day to Remember, wenn ich mir jetzt mal so Kommentarleisten angucke.
Ja, schon. Obwohl man auch sagen muss, die haben jahrelang auch ihr Fett wegbekommen. Also gerade, ich weiß noch, ich kann mich noch genau dran erinnern, als dann nach Sam Eternal war doch That's the Spirit das nächste, ne? Das war doch das mit dem Regenschirm, oder? Das war doch das nächste Album dann, glaube
ich. Ja.
Und das war ja das erste Album, wo die wirklich diesen kompletten harten Cut gefahren sind. Und ich kann mich noch super dran erinnern, wie alle auf diesen Release-Freitag da hingebangt haben und dann irgendwie die ersten Bewertungen rauskamen und die Leute so, okay, krass, das wird anscheinend wirklich was anderes, und wie die da auch zerrissen wurden mit den Songs. Also ich denke, die mussten da auch ein hartes Fell über die Jahre beweisen, bis die dann wieder auf diesen Stand gekommen sind, wo sie halt jetzt einfach Ruhm und Ehre erlangt haben, wenn man es so nennen kann. Hm.
Du, Jan, darf ich ganz kurz Zwischenfrage stellen, falls du das sagen willst, wie alt bist du ungefähr? Also du könntest ja jetzt ein 50-Jähriger sein, der die Mucke mit 30 entdeckt, oder du bist jetzt erst 20 und du hast das mit 5 entdeckt. Ja, dass man als Zuhörer irgendwie so ein bisschen so ein zeitliches Feeling kriegt, in welcher Zeit du da eingestiegen bist. Kam die Mucke da gerade raus oder war das schon eine Weile online, als du das entdeckt hast? Genau.
Ja, also von einem Kumpel, der Freund hat mich auf 42 geschätzt, das nehme ich dem immer noch übel, weil ich keine Ahnung habe, wo der da hinkommt. In Wirklichkeit.
Na, so alt siehst du nicht,
aber würde dich nicht sehen.
Doch, ein bisschen verbraucht. Aber in Wirklichkeit bin ich 26.
Ah, krass. Ach, echt?
Jo.
Okay, ich dachte, du bist jetzt vielleicht so Ende 20 oder sowas, aber okay, krass.
Huiuiui, da stellt sich ja jetzt hier alles zur Frage.
Ja. Nee, weil als du Day to Remember und Bring Me the Horizon gesagt hast, da wollte ich gerade schon sagen, da merkt man, dass du wahrscheinlich jünger bist als wir.
Naja.
Ja. Aber krass. Okay, ich hätte dich ein bisschen älter eingeschätzt.
Ja, also ich bin tatsächlich, also wo ich in die Szene so richtig reingekommen bin, das war, ich glaube, so um 2013, 14 rum, da kam, glaube ich, Sam Eternal damals irgendwie so raus. Und das war für mich irgendwie auch so ein übelster Meilenstein, weil ich weiß noch, dass wir da mit Freunden immer abgehangen haben und dieses Album lief ungelogen jeden Tag. Egal, was wir gemacht haben, egal, wo wir waren, ob wir das auf irgendeinem scheiß Sony Ericsson in übelster Drecksqualität angehört haben oder irgendwie bei einem Kumpel auf der Anlage oder so, es lief immer dieses Album über Monate hinweg. Und das war dann irgendwie halt, wie gesagt, so ein bisschen der Weg dann einfach da rein, ein bisschen mehr zu erkunden. Aber ja, ich finde es immer witzig, weil tatsächlich auch viele Leute dann immer so ein bisschen überrascht tun, wenn sie dann hören, dass ich halt erst 26 bin, was zum einen vielleicht gut ist, zum anderen sehe ich anscheinend wesentlich verbrauchter und älter aus, keine Ahnung, wie man es deuten will.
Ich hätte jetzt so 28, 29 vielleicht getippt, aber auch nur, weil ich euch jetzt so schon länger auf dem Radar habe irgendwie in der Szene und nicht gedacht hätte, dass ihr jetzt noch so jung seid.
Ja, wir haben ultra jung angefangen. Also wir haben 2015 angefangen und da war ich, ja, 16, 17, irgend sowas. Also ich war auf jeden Fall bin noch zur Schule gegangen. Ich bin eigentlich auch relativ spät erst überhaupt in die Musik reingekommen, also so Musik machen direkt. Aber das war dann halt, wie gesagt, so mit 16, 17, glaube ich, haben wir damals Escape the Madness gegründet. Und das war auch wirklich so ein richtiges Proberaumprojekt. Also so nach dem Motto, wir stehen jetzt da, wie macht man überhaupt eine Band? Und was muss man da beachten? So klangen wir damals auch.
Okay. Ah, krass, dann gibt's euch ja aber auch schon 10 Jahre knapp.
Ja, nächstes Jahr werden es tatsächlich schon 10 Jahre.
Krass.
Aber das war dann bei uns so, irgendwie finde ich es auch mega cool, sag ich mal, weil man auch, ich sag mal, in der Szene merkt man auch sehr oft, wenn halt so junge Leute Musik machen, dass sie dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie dann halt auch sagen, okay, ich bin jetzt, irgendwie komme ich da jetzt mit dem Projekt nicht weiter, ich mache ein neues auf. Und bei uns war das eher so, dass wir mit dem Projekt halt irgendwie gewachsen sind. Also, dass wir dann halt auch mittlerweile, wenn man die Musik von damals anhört zu heute, das klingt wie komplett, also es sind eigentlich unterschiedliche Bands. Aber wir haben halt damals auch nie gesagt, okay, wir machen jetzt diesen Cut und fangen irgendwie mit einem neuen Projekt oder einem neuen Namen, aber mit der gleichen Besetzung an, sondern wir haben das einfach so straight einfach durchgezogen. Deshalb gibt's uns da, denke ich, auch schon so lang.
Ich glaube, das ist auch heutzutage das einzige Mittel zum Erfolg, dass man einfach dranbleibt. Und nicht Bandprojekte gründet und sagt nach 3, 4, 5 Jahren, naja, geht nix, lass eine neue Band gründen, das führt halt nicht zum Erfolg. Da bin ich auf jeden Fall der Vorreiter für diese Theorie, würde ich sagen, weil irgendwie, ich hatte halt 2 Bands, die beide so nach 5 Jahren ungefähr aufgehört haben, genau zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann mal was ging und ja, jetzt bin ich halt Anfang, Mitte 30 und bin wieder an dem Punkt.
Du hast jetzt 2 Bands, die an dem Punkt sind, wo vielleicht was geht und die du jetzt bald auflösen wirst. Das
ja, genau.
Das wollte ich den sagen. Effekt eigentlich nur multiplizieren.
Ja, ich freue mich schon auf mein neues Bandprojekt, was ich nächstes Jahr gründe.
Da klingelt bei Martin der Wecker einfach.
Ja, um dann mit 45 nochmal richtig anzugreifen.
Geil.
Ja, nee, nice. Wenn wir schon über deine Band sprechen, fragen wir wie immer, was war deine beschissenste Show ever? Was, also es kann alles mögliche sein. Komisches Publikum, komischer Club, irgendwas ist kaputt gegangen, whatever.
Boah, also ich hatte vor uns tatsächlich schon eine Show im Kopf, wo du das jetzt aber gesagt hast, ist mir auch noch eine andere Show eingefallen. Also wir hatten einmal eine Show in Chemnitz und das ist auch witzig, weil in unserer Bio steht, dass wir eine Chemnitzer Band sind. Wir hatten aber bis jetzt eine Show in Chemnitz, weil in Chemnitz gar nichts geht und du eigentlich da auch keine Shows. Also wir wollen tatsächlich probieren, da jetzt mal wieder was aufzubauen, aber eigentlich ist so diese Chemnitzer Metal-Szene, also nicht komplett die Chemnitzer Metal-Szene, ich glaube, da gibt's auch viel in diesem Trash-Doom-Bereich, ist da viel noch im Gange, im Transit- bzw. Kulturbahnhof. Aber in der Schiene, wo wir unterwegs sind, geht da eigentlich gar nichts. Also da ist halt wirklich Totos. Und wir haben eine Show in Chemnitz gespielt das war unsere erste und einzige Show, vor gefühlt 3 Leuten oder so. Also der Raum war dann eigentlich nur voller, weil die anderen Bands noch mit zugeschaut haben. Und als wir dort angekommen sind, haben wir dann halt auch so mit den, es war halt damals auch so, da hast du noch nicht groß mit Tech-Writern und so gearbeitet, du bist halt vor Ort gekommen und dann hieß es halt, ja, was brauchten die alles? Und dann haben wir halt auch gesagt, ja, 2x Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang und haben halt nur gefragt, wie er es abmikrofonieren will und da hat er uns halt nur angeschaut und gesagt, ja, gar nicht, wir machen jetzt einfach alles laut. Also wir hatten halt einfach nur die PA dastehen für die Vocals und der Rest wurde einfach nur laut gedreht.
Ja, Klassiker. Mit Tonmänner hat man auch noch.
Hatten ja, auch schon das, einige. Das war echt. Also der war auch eigentlich nur aus Deko da, sag ich mal.
Zum laut machen.
Ja, und tatsächlich die zweite Show, die war auch richtig, richtig unangenehm. Da waren wir, es war irgendwie wie so, also es war keine offizielle Show. Es war halt so nach dem Motto, ey, wir feiern da Geburtstag. Und das ist halt ein runder.
Die klassischen Birthday-Bash.
Ja, ja, genau. Und das ist halt so ein runder Geburtstag und irgendwie die, es haben mehr, also ich glaube, es haben 3 Leute oder so zusammen gefeiert. Die hatten witzigerweise alle einen runden Geburtstag und waren halt so eine Freundesklicke. Und dann hieß es halt irgendwie so, ja, wir haben voll Bock, euch zu buchen, weil die Geburtstagskinder, die feiern eure Mucke und bla und checkt das mal aus. Und tatsächlich haben wir aber in dem Moment gleich ein total geiles Gagenangebot bekommen. Also die haben da gleich irgendwie mit einer echt hohen Gage angesetzt, was wir damals halt nur gewohnt waren und gleich auch so, ja, es gibt auch komplett Verpflegung und alles und da waren wir halt erstmal so hyped irgendwie darauf. Aber die Show war richtig, richtig unangenehm, weil wir wussten nicht, was das für ein Publikum ist, weil wir hatten dort, da kamen Leute mit Stick to Your Guns und Terror-Shirts und dann kam halt
so
einer mit Thor Steiner-Shirt. Das war wirklich so im nächsten Moment halt irgendwie so, keine Ahnung, Thor Steiner oder irgendwie so Schutz, wo du genau weißt, was wird das jetzt? Und die kamen aber alle der Reihe nach so rein, so nach dem Motto, ja, der ist definitiv so die links-alternative Szene und der ist safe rechts. Der ist auch rechts und die zwei sind wieder links. Und wir haben schon so gedacht, oh scheiße. Weil wir hatten keine Ahnung, also im Voraus war das halt uns null klar. Ich meine, es war noch mit einer der ersten Shows, die wir gespielt haben. Und uns war halt null klar, dass auch sowas passieren kann. Und es war halt so, weil die haben dann halt, umso mehr die getrunken hatten, umso unangenehmer wurde die Stimmung in diesem Raum. Die Location war auch richtig geil. Es war ein geiler Club. Aber wir haben dann halt auch so irgendwie wir saßen dann so im Backstage und haben überlegt, irgendwie Ausreden zu finden, wie wir da rauskommen. So nach dem Motto, ja, scheiße, unser Gitarrist fährt und der muss morgen zeitig arbeiten und wir müssen jetzt los und wir sind da dort einfach nur raus, weil wir gedacht haben, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde länger bleiben, dann kriegen wir ja safe aufs Maul und hatten wir einfach keinen Bock drauf. Ja, dann sind wir halt gegangen und das war halt wirklich eine richtig, also die Show an sich okay, aber alles drumherum war richtig unangenehm und das haben wir auch im Nachhinein eigentlich erst so richtig gecheckt, nachdem so die Aufregung vorbei war, was da eigentlich für ein Publikum da war. Also das waren so die beiden Shows, wo ich sag, für die Erfahrung, okay, muss nicht nochmal sein.
Ja, aber konsequenter Move auf jeden Fall. So eine Fascho-Show hatten wir auch schon, wo wir dann Stress gekriegt haben.
Es war krass, weil im Endeffekt man das halt auch nicht im ersten Moment gesehen hat, weißt du? Wir waren dann erst so, nachdem wir uns unser Essen geholt haben und so und dann an dem Tisch in der Ecke so saßen, die nächste Band aufgebaut hat und Soundcheck gemacht hat, hat dann nur unser Gitarrist mich so angeschaut und so gesagt, Alter, guck dir mal das Shirt an. Und dann habe ich so gesagt, ich habe draußen am Einlass safe jemand mit Terror und Stick to Your Guns Shirts und so gesehen, also kann gar nicht sein. Und dann kam der Nächste. Und das war halt irgendwie, wie gesagt, so ein Würfeln. So, mal gucken, wer als Nächstes da aus der Box gesprungen kommt. War auf jeden Fall wild.
Aber ist das so ein Dorfding, sag ich mal so? Keine Ahnung. Ich kenn's nur, ich komme ja auch aus dem Kacknest so, dass man einfach so sagt, ich höre jetzt Metal, Hardcore, whatever. Und das ist hier Heiko aus der Parallelklasse. Der ist halt leider Fascho, aber man hängt trotzdem mit denen rum. Also irgendwie müssen die Leute sich ja eingeladen haben oder voneinander gewusst haben. Oder haben da die stürmen da die Faschos dann solche Sachen uneingeladen und man toleriert die halt einfach, um keinen Stress zu haben. Oder war es vielleicht sogar die Mischform davon?
Ich denke, das ist halt wirklich einfach, wie du gesagt hast, dieser Dorfcharakter, weil das waren definitiv Freunde. Also das war jetzt nicht so, dass man jetzt da sagt, oh shit, die sind jetzt da und eigentlich haben wir da gar keinen Bock drauf oder wir haben die nicht eingeladen oder so nach dem Motto. Das waren schon Kumpels, aber ja, ich würde es auch unter einfach Dorfparty verbuchen. Das sind solche Sachen, aus denen lernst du einfach wirklich ziemlich schnell, wie man es am besten nicht machen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich scheiße, wenn man das spielen muss. Also ich kenne das bei mir noch so aus Schulzeiten so, du hast dann, jeder wollte sich irgendwie profilieren, aber es war dann auch bei uns, Thor Steiner hatte dann auch keiner an, ich wollte jetzt auch mal orakeln, das konnte sich auch keiner leisten, aber ich habe dann auch schnell angefangen, dass ich dann halt auch einfach nicht mehr auf solche Partys gegangen bin, wo solche Leute rumgehangen haben, Das wurde dann meistens so wie beim jährlichen Osterfeuer nachgeholt, wo man solche Gestalten dann alle wieder gesehen hat, falls man denn da mal.
Ja.
Fun Fact: Ich war am Samstag feiern auf einem Geburtstag und in dem Club lief dann einfach random irgendwann so ein Remix von Auf gute Freunde von Böse Onkels.
Nice. Das ist auch so diese.
Da war dann auch echt mein Mood Swing direkt.
Achso, ich hätte jetzt gedacht, jetzt kann auch der Nebensatz: Auf meine Empfehlung lief das.
Ja, genau, da gab es ganz viele Karteikarten, wo man sich Songwünsche drauf schreiben konnte. Ich habe alle weggeworfen und nochmal 30 hingelegt, wo nur das drauf stand. Damit es auch wirklich kommt. Nee, wollte ich noch okay. Nochmal einwerfen? genau, im Umkehrschluss die beste Show.
Die beste Show meiner Meinung nach war vor. Ich glaube, das war 2 oder 3 Jahre jetzt her. Da haben wir damals unsere EP Continuation of Misery rausgebracht. Beziehungsweise war die da noch nicht draußen. Also wir haben quasi 2 größere Festivals gespielt, wo wir so nach dem Motto so Pre-Release-Shows gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, hier spielen wir die komplette Platte schon. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Songs da euch schon anhören. Aber in 2 Wochen kommt die dann erst raus. Und da haben wir auf dem Homeworld Festival gespielt. Und das war für mich eigentlich so rein vom Vibe her eine der geilsten Shows, die wir jemals hatten, weil wir haben da als Intro oder als erste beiden Songs quasi auch die ersten beiden Songs von der Platte gespielt. Das ist wie so ein Interlude-Intro-Song. Und dann geht sozusagen der erste Track los. Und wir haben an dem Tag auch für den Song ein Musikvideo gedreht. Auf dem Festival. Und die Leute haben einfach, also kommt dann quasi nochmal so eine Bridge, bis der letzte Refrain oder eher Breakdown halt dann nochmal kommt. Und die Leute haben diese Bridge einfach mitgesungen, obwohl der Song noch gar nicht draußen war. Also die haben quasi so interaktiv gleich gerafft, dass sich das wiederholt und was ich da singe und hat dieser ganze Platz diesen Part mitgesungen. Und das war für mich irgendwie auch so ein Gänsehaut-Moment, weil ich mir so gedacht habe, yo, what the fuck, der Song ist noch gar nicht draußen und die singen den aber jetzt halt schon mit. Also das war für mich irgendwie so ein Moment, der war irgendwie so surreal und auch einfach so diese Stimmung, also die Leute hatten von Ton 1, den du gespielt hast, einfach Bock auf die Show bis zum Ende und haben halt 1000% Energie gegeben. Das war jetzt, wie gesagt, wenn du so ein Festival spielst, also ich würde jetzt auch mal pauschal sagen, dass da bestimmt, sag ich mal, 1500 knapp 2000 Leute auf dem Platz, das kann man schlecht einschätzen, das waren wirklich, wirklich viele Leute, da waren und einfach richtig Party machen, das war halt schon insane. Also rein von der Stimmung her, das Set hat komplett alles geklappt, wir haben uns nicht verzockt, die Performance war gut, das war schon so eine 10 von 10 Show.
Geil. Also manchmal kann man es ja auch irgendwie überhaupt nicht erklären. Manchmal geht eine Show total ab und dann spielst du eine Woche später genau dieselbe Show und die Leute stehen da, als würdest du denen gerade irgendwie was antun.
Ja.
Und die warten nur, dass du dich wieder verpisst. Also.
Ja. Ich denke, das ist auch, das ist so ein Ding von so, ich nenne es mal von kleinen Bands. Ne? Also so diese Szene-Bands, wie wir sie halt auch sind, die jetzt nicht so übel krank etabliert sind, dass wenn du halt auch in Regionen spielst, wo du halt noch nicht bekannt bist, die Leute da erstmal so ein bisschen, ja, also nicht halt so übel hyped sind, zu sagen, nach dem Motto, ja, das ist eine neue Band, ich check die mal aus, sondern nach dem Motto eher so, ja, ich kenne die nicht, mal schauen, was es wird. Also schon von Grund auf eher so diese, ich denke, ihr wisst, was ich meine, so dieses, ich check's erstmal ab.
Ja, statt, skeptisch.
Ja, halt. Ja, genau. Und auf dem Homeworld war es halt so, ich meine, das ist halt hier unsere Heimat, uns kennen dort halt auch viele Leute und die haben uns da halt an dem Freitag den Headliner-Slot von, ich glaube, keine Ahnung, 21 bis 22 Uhr oder 22 bis 23 Uhr oder so. Also es war wirklich Primetime. Es waren Massenleute, es hat alles gepasst. Es war, wie gesagt, es war alles perfekt irgendwie, aus meiner Sicht halt. Und das ist halt dann cool. Witzigerweise tatsächlich sogar das Festival danach, also wir haben dann Freitag die Show auf dem Festival gespielt und Samstag dann bei Frankfurt ein Festival. Da waren wir dann wieder Opener oder zweite Band oder so. Und da war halt wieder so komplettes Kontrastprogramm. Du hast so 50, 60 Leute vor der Bühne, nachdem du den Tag zuvor vor knapp 2000 gespielt hast. Also das war irgendwie auch total witzig. Aber die Show war trotzdem auch geil, auch wenn da jetzt bei weitem nicht so viel los war.
Ja, darum geht's ja auch bei uns im Podcast. So die wenigen Highs und die vielen Lows, die man so in seinem Bandalltag hat.
Ja, ey.
Ja, also niemand interessiert sich ja dafür, dass alles geil ist. Das ist ja, meistens nur die tiefsten der Tiefen, das wollen ja die Leute hören. Wir sind ja da so ein.
Ja.
Genau. Vor allem nach draußen promotet man natürlich nur die guten Sachen, aber wie viele Shows dann am Ende wirklich so waren, wo du dir sagst, oh, warum mache ich das eigentlich?
Also ich will nicht wissen.
Darüber redet halt keiner.
Ja, also ich will nicht wissen, wie viele Shows wir hatten, wo wir gesagt haben, Alter, das war echt nicht der Yellow from the Egg und hinterher der Facebook- oder Instagram-Post. Yeah, we made it. We are overwhelmed.
Ja, yeah. Es ist genau so. Obwohl wir da auch mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da auch mittlerweile auf dem Punkt, wir spielen tatsächlich nicht so krank viel Shows. Also da gibt's wirklich schon Bands, die wesentlich, also in unserer Größe, keine Ahnung, das Doppelte und Dreifache spielen. Aber wir sind da halt auch so, dass wir dann auch immer ein bisschen gucken, was man halt im Voraus schon so angeboten bekommt. Also nicht so nach dem Motto, ja, Showangebot steht, wir zocken das, sondern halt auch mal so schauen, was da so, ich nenne es mal die Grundlage ist. Also bekommst du da eben auch ein bisschen Gage, dass du zumindest die Kosten ein bisschen decken kannst. Ist da auch die Orga gut oder juckt dir das ein Scheiß, was auf deinem Tech-Rider steht und sowas. Und da, sag ich mal, sortiere ich im Voraus schon so ein bisschen aus. Man kennt ja auch verschiedene Clubs, sag ich mal, wo man halt weiß, okay, die haben einen geilen Namen und wenn du da zockst, hast du definitiv auch eine gute Show und mit einer guten Orga und so. Aber da bin ich halt mittlerweile auch schon so, dass ich da ein bisschen aussortiere und bei manchen Shows auch sag, du, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nix, das passt einfach nicht, weil wir dadurch auch so ein bisschen aussortieren, dass wir halt dann so, na, so Shit-Shows einfach abgreifen.
Das ist doch voll mein Vibe. Also ich bin auch immer dafür, lieber vorher mal zu gucken, was man spielt. Und ich muss auch nicht an jeder Steckdose spielen, vor allem in meinem Alter, in Anführungszeichen. Da muss ich ja immer zum Beispiel Erik immer richtig bremsen. Der will überall spielen, der will einfach alles spielen.
Scheiß Erik.
Nee, worauf wir eigentlich hinaus wollten, dein Festival.
Ja.
Und wir haben uns ja auch schon ganz oft mal so unterhalten. Und ich fand es auch immer sehr interessant und auch, wie sich das so bei dir entwickelt hat innerhalb der Szene und so. Deswegen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du das Festival da gegründet hast? Nils hatte ja auch mal eins. Und das
Uha.
Ging nicht so gut aus für ihn. Zumindest würde er das wahrscheinlich so sagen.
Da machst du Fässer auf jeden Fall. Aber ja, Jan hat bestimmt eine positiv behaftetere Einstellung zu Festivalveranstaltungen als ich.
Jein. Also das Ding ist, bei uns war es halt so, wir kommen ja eigentlich nicht aus Chemnitz. Also Chemnitz steht in unserer Bio drin, aber wir sind eigentlich, also keiner von uns wohnt in Chemnitz. Wir haben das im Endeffekt nur reingenommen, weil die Leute damit was anfangen können. Weil wir hatten zeitweise halt Limbach oder Frohna bei uns in der Bio stehen und da hat jeder gesagt, hä, keine Ahnung, wer das ist, woher die kommen, es bringt uns nichts, die buchen wir nicht.
Aber halte mal, ich war da zweimal im Ferienlager, das kannte man doch von nah und
fern. Ja, na gut, der hohe Hain bestimmt, ne?
Ja.
Ja, also ich sag mal so, szenetechnisch ist es halt, denke ich, eher unbekannt. Und irgendwie haben wir dann auch gesagt, okay, wenn wir dann wirklich auch so ein bisschen deutschlandweit interagieren wollen oder vielleicht auch mal über die Landesgrenzen hinaus, dann haben wir halt einfach, also für uns war das einfach so die Logik, ja, schreib halt Chemnitz in die Bio rein, da wissen die Leute schon was mit anzufangen, so grob einordnen können sie es dann, wo du herkommst, und dann passt das schon. Und wie gesagt, wir kommen eigentlich alle so aus der Ecke um Limbach-Oberfrohna rum, wo eben auch das Festival stattfindet. Und die Intention der ganzen Sache ist eigentlich relativ simpel. Wir waren damals eine Band aus Limbach, die darüber abgekotzt hat, dass halt in Limbach nichts geht. Und das war halt für mich, ich bin halt immer schon so ein Typ gewesen, der dann gesagt hat, okay, nicht drüber aufregen, dass es so ist, sondern versuchen da irgendwie was draus zu machen. Und deshalb habe ich dann halt so ein bisschen halt mit unseren Jugendarbeitern, die da halt aus der Stadt so sind, und mit dem Jugendhaus und Co. halt einfach da so ein bisschen die Connection geknüpft. Bei uns in Limbach gibt's auch so einen, es nennt sich Arbeitskreis Jugend, da geht's halt auch darum, um so Local-Projekte, so Jugendprojekte halt zu fördern. Und da habe ich das halt einfach vorgetragen. Und bei uns gab's halt sowas in der Art auch schon mal, das hat aber irgendwie nie so richtig Bestand gehabt. Und ich fand's halt schade, weil ich auch wusste, dass das nicht weitergeht. Bei den Leuten, die das halt vor mir, sag ich mal, veranstaltet haben. Und da habe ich dann halt einfach gesagt, okay, dann lass uns das jetzt wieder aufleben.
Ach so, das gab's unter dem Namen schon mal, oder wie?
Nee, also nicht unter Crimeville, aber ist also in dem Format, dass quasi so Hardrock- und Metal-Shows, sag ich mal, gemacht wurden. Aber das war halt auch, keine Ahnung, so eine ganz kleine Auflage. Und das war, ich müsste jetzt lügen, vielleicht auch zweimal hat das stattgefunden und dann hat sich das irgendwie so in Wohlgefallen aufgelöst. Und deshalb, ja, haben wir dann halt auch gesagt, es ist halt schade drum. Zum einen hätten wir halt Bock, irgendwie in der Region einfach auch mal eine Bühne zu haben, um zu sagen, ey, wir sind ja von hier, schaut euch das mal an, so nach dem Motto. Aber zum anderen halt auch, weil wir dann halt, wie es halt so ist als junge Band in der Szene, du verknüpfst dich, du lernst Bands oder andere Bands kennen. Und dann fängt man halt immer so an, so, ja, lass mal irgendwie Austauschshows machen. Und wir hatten halt nie so die Möglichkeit dafür. Und dann habe ich halt auch gesagt, das kann es ja irgendwie nicht sein, weil die Venues dafür sind da und die Möglichkeiten an sich auch, nur es macht halt keiner. Und da habe ich das halt im Endeffekt mit unserem Gitarristen damals ins Leben gerufen. Das haben wir damals mehr oder weniger so als Zwei-Mann-Projekt gewuppt. Da war das aber halt, die ersten zwei Ausführungen waren halt bei uns im Jugendhaus. Und das ist halt auch ein kleiner Club, also da sind halt, keine Ahnung, was passen da rein, vielleicht 200 Mann, wenn du die wirklich vollpackst. Okay. Und da haben wir dann halt irgendwann auch gesagt, okay, das war alles geil, aber irgendwie war dann halt auch so der Wunsch nach mehr da. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass uns das wirklich mal so nach dem Motto auf die große Bühne bringen. Und so ist es dann halt über die Jahre halt immer weiter gewachsen. Letztes Jahr mit der Open Air Edition, die halt sprichwörtlich voll ins Wasser gefallen ist, weil es war der beschissenste Sommertag im ganzen Jahr. Es hat wirklich strömend geregnet von früh bis spät. Und demzufolge war halt auch die Besucherzahl eher mäßig. Und dann halt dieses Jahr.
Vorletztes Jahr war das jetzt, ne?
Ja, stimmt. Wir sind ja schon wieder ein Jahr weiter. Vorletztes Jahr, du hast recht, genau. Nicht letztes Jahr. Letztes Jahr war das dann in der Stadthalle. Genau. Und da haben wir dann halt auch gesagt, zum einen ging das letztes Jahr im Sommer nicht. Da haben wir kein Datum gefunden, weil da eben auch große Festivals waren und andere Shows in der Umgebung, wo wir auch gesagt haben, okay, das macht jetzt keinen Sinn, weil wenn wir das jetzt hier veranstalten, dann zieht man sich halt gegenseitige Besucher weg und dann werden wir mit unserem noch kleinen, in den Kinderschuhen steckendes Festival garantiert nicht viele Zuschauer bekommen. Und das war dann halt so die Intention, letztes Jahr zu sagen, okay, zum einen sind wir das Jahr zuvor mit dem Wetter extrem auf die Nase gefallen, aber eben auch zu sagen, okay, wir wollen halt einfach auch aus dieser Hauptsaison raus, trotzdem ein Festival machen und lassen uns das doch im November packen, wo nicht so viel los ist, und da nochmal so einen Festivalcharakter aufzufahren, wenn eigentlich alles im Thema Festival schon vorbei ist. Und das hat eigentlich...
Ich bin mittlerweile halt auch so großer Fan von Indoor-Festivals.
Ja, auf jeden Fall.
Alle haben mir große Augen gemacht, als das Impericon-Festival announced hat, dass die nächstes Jahr 2 Tage Indoor-Festival machen im Sommer.
Ja.
Während aber gefühlt jedes Festival im Sommer ins Wasser fällt.
Ja, das ist echt so. Deshalb haben wir dann auch einfach gesagt, also es muss halt irgendwie passen. Zeitlich hat es dann halt nur im November gepasst und ich habe dann irgendwie auch zu den ganzen Mädels und Jungs aus unserem Team dann halt auch gesagt, weil wir sind ja über die Jahre auch gewachsen mit dem Team, also auch größer geworden, und habe dann auch gesagt, ganz ehrlich, glaubt mir, das kommt uns ganz gelegen, weil im November ist das schon relativ geil, so ein großes Event aufzuziehen, weil das halt auch irgendwo interessant ist, wenn du halt wirklich so ein Festivalcharakter nochmal eigentlich fast zu Jahresende da hast, wo eigentlich, wie gesagt, schon alles vorbei ist.
Genau, das habt ihr dann ja auch durchgezogen, wenn ich richtig informiert bin. Wart ihr da zufrieden? Werdet ihr das nochmal machen? Oder ja, mit welchen Erfahrungen oder mit was hast du jetzt da quasi draus gelernt aus dem November-Festival?
Das Witzige ist, ich bin, was sowas anbelangt, also sowohl in unserer Band als auch als Festivalveranstalter, extrem perfektionistisch. Also ich bin eigentlich immer so ein Typ, der dann sagt, okay, war geil, aber hier und hier hatten wir noch. Und das Festival letztes Jahr war 100% so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie wir es im Team geplant haben. Wir hatten keine Probleme, sowohl technischer Natur. Wir haben das erste Mal 2 Bühnen gehabt, also in 2 Sälen quasi, eine große Mainstage und eine kleinere Stage in einem kleineren Saal. Und haben das quasi auch so, wie man es bei Impericon und Co. kennt, halt im Wechselbetrieb laufen lassen. Das ist perfekt aufgegangen. Wir waren immer genau in der Minute perfekt fertig und haben auf der anderen Bühne wieder angefangen. Und ja, auch organisatorisch, das ganze Backstage-Management, sage ich mal, das ganze Bandmanagement, wo man auch die Bands einquartiert hat. Wir hatten viele Bands auch von außerhalb, die halt Hotels gebraucht haben, wo wir dann halt alles klar gemacht haben. Also da bin ich echt stolz auf unser Team, dass wir das so gemacht haben oder so geschafft haben, weil es hat keiner von uns bis dato so ein großes Event gemanagt. Und wie gesagt, das war halt für mich ein voller Erfolg. Der einzige Punkt, wo ich halt sage, damit war ich jetzt nicht ganz so happy, waren halt die Besucherzahlen. Und da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wir hatten fördertechnisch extreme Probleme in der Organisationsphase. Also uns ist da ein großer Fördertopf abgesprungen, wo uns dann 12.000 Euro gefehlt haben.
Das ist ja was.
Und da mussten wir dann halt gucken, wie wir das umschichten. Und da habe ich halt dann mit sämtlichen Krisensitzungen mit unserem Team nochmal geschaut, wie wir das halt umarrangieren. Und haben da halt eben dann im Endeffekt auf einen großen Punkt verzichtet und das war Werbung. Und das hat man halt dann auch gemerkt. Weil wir haben dann halt wirklich überlegt, es war kurz an der Schwelle, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen es vielleicht doch wirklich alles canceln. Weil wir halt die Kohle so in dem Format nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir halt wirklich auch mit allen Leuten, die da involviert waren, gesprochen, ob wir da irgendwie auch preislich noch irgendwas machen können. Weil gerade auch sowohl Tontechnik als auch Lichttechnik, das sind alles in dem Sinne Kumpels von uns, wo man halt auch sprechen kann und sagen kann, ey, ohne Scheiß, könnt ihr uns da irgendwie helfen, dass wir das stattfinden lassen können? Und die alle haben uns da krasse Discounts auf die Rechnungen gegeben, wo ich auch mega dankbar dafür bin. Und ja, der einzige Punkt, wo wir gesagt haben, wir können es halt einkürzen und es trotzdem stattfinden lassen, war halt die Werbung. Und das hast du aber am Ende gemerkt, weil es war halt so diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda. Da waren auch viele Leute da, die ich noch nie gesehen habe. Natürlich die altbekannten Gesichter, wo man sich immer freut, dass die das halt supporten, aber eben auch viele neue. Aber ich denke darüber hinaus, gerade auch so, wenn ich jetzt zu euch nach Leipzig schaue oder so, ich glaube, dass das kaum einer da mitbekommen hat, dass das überhaupt stattfindet. Wo ich auch sagen muss, das Line-Up und der Preis waren ja auch geisteskrank gut, also aus meiner Sicht. Aber irgendwie denke ich mal eben aus diesem Aspekt, dass die Werbung gefehlt hat oder wir kein Geld dafür hatten, ist das halt ein bisschen untergegangen und dadurch waren halt auch nicht so viele Leute da, wie wir uns gewünscht hätten, sage ich mal.
Aber okay, aber es war von Anfang an war es schon so geplant, auch mit, ich sage jetzt mal, mit externen Geldgebern etc., dass ist quasi ein gestütztes Festival ist, was ich natürlich auch sehr begrüße, weil also ihr musstet nicht komplett eigenwirtschaftlich euch aufstellen oder wäre das für dich überhaupt eher ein K.O.-Kriterium gewesen, das quasi das Festival auf dem freien Markt zu veranstalten, ohne jegwede Förderung? Also hättest du das als aussichtslos betrachtet, sage ich mal jetzt so, in deiner direkten Umgebung? Oder würdest du da auch Chancen sehen, dass jemand das mit eigenen Mitteln komplett aufbauen könnte?
Also ich, aus meiner Sicht, ich bin dahingehend, muss ich wirklich sagen, ich habe davor ultra Respekt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall machbar und man sieht's ja auch, dass es machbar ist, ne? Aber wir haben das halt damals, wo wir halt über diese Expansion, nenne ich es mal, gesprochen haben. Ne? Also, dass das Festival wirklich einfach nicht mehr so ein kleines Jugendclub-Festival ist, schon, sondern schon halt ein größeres Event in der Stadthalle, wo halt auch, wenn man das Ding halt voll macht, 2000 Mann reinpassen. Haben wir halt gesagt, okay, das muss halt irgendwie schon einen Rahmen haben, der halt Hand und Fuß hat. Und da haben wir halt auch überlegt, wie wir es am besten machen. Und um da halt, sage ich mal, den Startschuss hinzubekommen, haben wir uns halt mit dem Crimel Fest für einen ehrenamtlichen Verein entschieden. Also wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der das veranstaltet. Und demzufolge sind wir da eben auch auf Fördermittel angewiesen, beziehungsweise können die ja auch stellen. Aber eben auch in dem Sinne dürfen wir ja nicht kommerziell agieren. Also wir haben ja nicht die Möglichkeit, sozusagen uns ein eigenes Kapital, nenne ich es mal, aufzubauen, weil wir es halt auch rein aus rechtlicher Sicht nicht dürfen. Und es ist auch nicht unser Ansinnen. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Crimeville ist halt irgendwie schon, das klingt halt immer so übel abgedroschen, aber es ist halt schon irgendwie so ein bisschen mein Baby, weil ich halt damals das so gegründet habe und eigentlich auch so stolz drauf bin, wie das sich entwickelt hat. Aber meine Intention dahinter war nie zu sagen, ey, das wird vielleicht mal mein Job und ich verdiene daraus mein Geld. Weil das ist eher so, für mich eher so ein Herzensprojekt, dass ich sage, ich find's scheiße, dass nichts geht und ich will den Leuten einfach so ein geiles Event bieten, dass sie nach dem Wochenende mit einem fetten Grinsen nach Hause fahren, sagen, ey, es hat nicht viel gekostet, ich hatte eine geile Zeit, hoffentlich machen sie es wieder, so nach dem Motto.
Ja, das bringt mich jetzt zur Frage, zur selben Frage wie dein Publikum. Machst du es wieder oder macht ihr Pause? Ich bin gerade nicht auf dem aktuellen Stand, sage ich ganz ehrlich.
Ja, jetzt klingt's halt alles super euphorisch, ne, mit dem letzten Jahr und wie es alles gelaufen ist und dass wir alle super happy sind. Long story short, dieses Jahr gibt's kein Crimeville Fest. Das liegt aber nicht daran, dass wir es nicht machen wollen oder da keine Zukunft drin sehen, sondern es liegt einfach daran, dass wir alle beruflich so extrem eingebunden sind, dass ich auch zu unserem Team gesagt habe, weil ich halt auch mit meinem Bruder zusammen, sage ich mal, auch gerade bei dem letzten Event so ein bisschen der treibende Keil war, das alles gemanagt haben und wir halt beruflich dieses Jahr wirklich so viel zu tun haben, dass ich gesagt habe, ohne Mist, ich möchte, dass das Crimeville Fest aus unserer Sicht das größte oder das bestmögliche Event wird, was wir den Leuten bieten können. Also jetzt nicht völlig übertrieben betrachtet, aber dass ich wirklich sage, ich kann für mich behaupten, ich habe für dieses Event alles rausgeholt, was in meiner Macht steckt. Und das wäre dieses Jahr nicht möglich gewesen. Auch bei den Leuten in unserem Team nicht. Und ich habe dann auch gesagt, ohne Mist, lass uns jetzt so ehrlich zu uns selber sein, dass wir das dieses Jahr nicht machen. Weil wenn wir das jetzt so halb gewollt da irgendwie hinklatschen, die Leute merken das sofort. Und die gehen dann nach dem Wochenende nach Hause und sagen, ey, ohne Scheiß, letztes Jahr war es übel geil. Dieses Jahr war es irgendwie so übelmäßig und man irgendwie hat es an allen Ecken und Enden gefehlt. Ich gehe da nächstes Jahr nicht mehr hin. Und das wollte ich halt einfach nicht. Und deshalb habe ich gesagt, wir machen jetzt eine Pause und wir werden auch meiner Meinung nach auf jeden Fall das wieder aufnehmen, wenn sich da auch diese Lage so ein bisschen wieder gesetzt hat. Und ich hoffe auch sehr, dass das im nächsten Jahr wieder der Fall ist, dass wir da wieder angreifen können. Und dann haben aber die Leute im Endeffekt so diese guten Erinnerungen an das letzte Event im Kopf und sagen, okay, jetzt war ein Jahr Pause, aber nächstes Jahr geht's wieder ab und ich habe mega Bock drauf, jetzt im Endeffekt das alles wieder für das Wochenende zu erleben, sage ich mal.
Ja, ich glaube, du brauchst da ja auch ein bisschen Kontinuität, um zu wachsen, ne? Was mich mal noch interessiert hat, du meintest ja, mit den Zuschauerzahlen warst du jetzt nicht so 100% zufrieden. Ich weiß nicht, von welchen Nummern wir da jetzt sprechen, aber was glaubst du denn, woran es lag? Glaubst du, es ist der Standort? Oder glaubst du, die Bands waren nicht groß genug? Oder dass Leipziger Leute nicht dorthin reisen würden? Also ich zum Beispiel für mich, als wir angefragt wurden oder als wir uns beworben haben, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, egal wie, es kam ja dann dazu, dass wir da hätten spielen sollen. Und als ich dann geguckt habe, wo Limbach-Oberfrohna ist, da dachte ich nur so, oh, das ist ja viel näher, als ich dachte. Also ja. Es klingt irgendwie ultra weit weg, ist es aber am Ende dann gar nicht so sehr.
Ich denke, das ist eben auch genau der Punkt, den du da getroffen hast, dass viele Leute da auch einfach, ich denke, das ist auch manchmal so dieser richtig dumme Gedankengang, so nach dem Motto, Limbaugh vorher noch nie gehört, muss bestimmt übel weit weg sein, ist nichts für mich, gehe ich nicht hin. Mhm. Also zum einen das, dass die da halt irgendwie diesen Standort nicht so wirklich kennen. Für uns war das aber, muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen, ja unsere Heimat, aus der wir sozusagen das Event kreiert haben. Also von daher war das ja auch eine ganz andere Intention, dass wir gesagt haben, wir machen es halt in Limbach und nicht in Chemnitz oder sonst wo. Ich denke mal, was auch dieses Jahr extrem schwierig war, letztes Jahr extrem schwierig war, das haben wir gemerkt, ist die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Also tatsächlich mussten ein paar Leute, die auf Bus und Bahn angewiesen waren, ich glaube am Samstag, wo Ghost Kid dann Headliner war, mussten die quasi die letzte Viertelstunde vom Ghost Kid Set skippen, dass die ihren letzten Bus noch erreicht haben. Da muss man aber wiederum auch sagen, wir sind halt jetzt nicht so ein Event in so einer Größe, dass wir sagen, okay, wir chartern jetzt einfach mal für diese Nacht ein paar Busse, die dann die Leute nach Chemnitz an den Hauptbahnhof oder so fahren, weil da ist auch wieder unsere Infrastruktur einfach zu klein, dass wir das hätten stemmen können. Das war halt dann so ein Ding, wo wir auch den Leuten im Voraus gesagt haben, die uns da angefragt haben, ey, ohne Scheiß, connectet euch. Wir haben das dann auch über diese Social-Kanäle gemacht und gesagt, ey, wenn ihr hier Bock habt, Fahrgemeinschaften, schreibt rein, von wo ihr kommt. Vielleicht nehmt euch jemand wieder mit oder bringt euch wieder nach Hause. Ich denke, das ist ein schwieriger Punkt, dass Limbach halt schon nah ist, aber für Leute, die so auf Öffis angewiesen sind, ein bisschen schwieriger zu erreichen ist. Und halt, wie gesagt, der Punkt Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich denke, gerade bei euch in Leipzig, die Szene, also jetzt nicht nur Metal, ich denke auch allgemein diese Kultur-Event-Szene, die floriert ja schon sehr gut. Also zumindest sieht das für mich so als Außenstehender, der jetzt nicht aus Leipzig kommt, so aus. Und ich denke, da sind halt auch viele Leute, die vielleicht sagen, okay, bevor ich jetzt diese 50 Minuten Autofahrt auf mich nehme, ach komm, lass einfach hier in den Club oder in die Bar gehen, da ist heute auch Hardcore oder Metal, was weiß ich. Das ist einfacher und bequemer irgendwie, keine Ahnung.
Naja, ich meine, das, was du florierend nennst, würde ich hier eher gesättigt nennen. So, du kannst schon deine ganzen Lieblingsbands spielen hier dreimal im Jahr und es ist jetzt egal, ob du Punk, Hardcore, Metal, Techno, Electro oder Rap feierst, das Genre ist völlig egal. Du kannst, wenn du es richtig hart drauf anlegst, kannst du hier in der Herbstsaison 5 Tage hintereinander dieselbe Musik reinföhnen. So. Und ich, das ist auch ein Leipzig-internes Problem, weil einfach viel zu viel los ist. Das heißt schon, die Shows untereinander in Leipzig drunter leiden. Und ich sage jetzt dann mal, als Leipzigerin, dann irgendwie noch raus aufs Land zu fahren, ist dann nochmal eine zusätzliche Hürde, die sich vielleicht viele zweimal überlegen, gerade wenn du auch noch jünger bist und jetzt vielleicht auch nicht die Kohle hast, so für 5 Shows die Woche so und kannst dann nur zu einer gehen. Ja, ich glaube schon, dass die Leute speziell in Leipzig, dass die hier sehr aussuchen und sieben, was schaue ich mir an, was schaue ich mir nicht an, was ist, wo ich vielleicht noch den größten logistischen Komfort. Ich meine, ich bin da ja auch das beste Beispiel, was ich gerne skippe, weil ich es halt auch irgendwo satt habe.
Und noch dazu glaube ich auch, dass so Social Media User wirklich auch ignorant genug sind zu sagen, ja, okay, cool, ich scroll weiter. Limbach, Oberfrohna kenne ich nicht, gucke ich mir überhaupt gar nicht erst an.
Ja.
Kann ich mir 100% vorstellen.
Ja, ich denke auch. Und das Ding ist halt auch, also ich sag mal so, wir haben das ja schon so niederschwellig wie möglich gehalten, dass wir eigentlich im Endeffekt, also mein Gedankengang dahinter war, wenn Leute dieses Plakat, ich meine, dadurch, dass ich die Orga von Tag 1 begleitet habe, wusste ich ja, wo es hingeht. Und ich habe mir halt gedacht, wenn die Leute dieses Plakat sehen und dann sehen, was sie dafür, sage ich mal, leisten müssen, in Form von Geld, sage ich mal, dann ist das eine sichere Bank, dass wir wirklich viele Gäste haben, weil ich meine, Martin, du hast es ja vielleicht mitbekommen, aber jetzt vielleicht auch für die Leute, die jetzt zuhören, wir haben halt den Freitag kostenlos gemacht, da haben halt 3 Bands gespielt, da haben wir eben selber auch mitgespielt, so nach dem Motto, ja, hier, wir sind die, die das mitveranstalten, und wir haben auch an dem Tag unsere Platte rausgebracht, man munkelt, dass das vielleicht alles irgendwie ein bisschen clever eingefädelt ist, diese Gerüchte bestreite ich, aber im Endeffekt haben wir halt gesagt, der Freitag ist wirklich kostenlos, dass wir halt jedem die Tür öffnen, der Bock hat, sich das anzuschauen. Und der Samstag hat halt für 15 Bands 15 Euro gekostet. Und da haben wir halt auch gesagt,
Ist ja schon ein Discounter, jetzt unabhängig vom Line-Up.
Ja, ja, ja.
Und da haben wir halt, naja, das Ding
kannst war du in Leipzig auf jeden Fall, auf keinen Fall machen.
Ja. Aber aus welchem Grund, meinst du, kann man das nicht machen?
Na, allein die Kosten für die Venues.
Ja, okay, ja.
Sind exorbitant gestiegen. Ich denke mal, da kann Nils ein Lied von singen. Als jemand, der diese Kosten in der Höhe treibt.
Ja, also eine Clubshow kostet mich aktuell 2000 Euro plus, ohne dass eine Band einen Pfennig sieht. So,
ja.
Das ist halt, ja, das ist halt gar nicht anders zu machen.
Und weißt du noch, wie das im Beat Club früher war? Ich weiß es nicht, also ich hab's noch hundertprozentig im Kopf. Beat Club am Wochenende irgendwie 300 und der Tontechniker 72 Euro und in der Woche 150.
Ich hab letzte Woche habe ich einen Schlüssel gesucht für einen Poller, weil ich einen Parkplatz gemietet habe noch in Dessau und den Schlüssel habe ich leider verloren. Das habe ich heute zu dem Vermieter in Dessau gesagt. Ich hoffe, das kostet mir nicht so viel Geld. Jedenfalls auf der panischen Suche nach diesem scheiß Schlüssel habe ich einen Beatclub-Vertrag gefunden aus dem Jahr 2005 und da war das nochmal alles halb so billig, wie du gerade eben gesagt hast. Das würde ich mal, da würde ich dir mal einen Scan von schicken. Das war auf jeden Fall
Das ist so krass eigentlich, ne? Und Panic Room war doch auch komplett geschenkt. Für einen Huni oder irgendwie sowas.
Na klar, also das war also so bin ich ja auch nur in diese Konzertscheiße rein geraten. So. Du konntest einfach als besoffener 16-Jähriger konntest du einfach im Kaff in irgendein, ich sag jetzt mal, in dein Jutze oder in deinem Local Venue kommen und sagen, naja, jetzt hier einen Abend mit ein paar Rumpelbands, das kostet gleich 300 Euro oder so. Mein Gott, wenn 50 Nasen kanntest du immer, die vielleicht kommen und dann war der Rums schon bezahlt und ja, da hätte ich halt meine Eltern angepumpt, wenn 100 Euro gefehlt hätten vielleicht oder ja, also irgendwie jetzt da immer gab's da immer eine Möglichkeit, eine Show hochzuziehen, ohne dass man da gleich ins Armenhaus kam. Aber das kannst du heute total vergessen, also das
genau, das Risiko gehst du ja wahrscheinlich noch eher ein, als dann ein Festival zu veranstalten, wo du irgendwie 20.000 Euro Fixkosten hast.
Ja, das hat nicht gereicht.
Ja, ich hab einfach mal irgendeine Zahl in den Raum geworfen, aber
ja, das Ding ist halt bei mir oder die Intention dahinter war ja, also ich verstehe das ja auch voll, dass die Kosten alles auch steigen und irgendwie ist das ja auch alles hat das ja auch sage ich mal seine Rechtfertigung, dass das so ist, weil im Endeffekt ja auch der Club oder die Venue oder auch die Leute, die da arbeiten, ja alle irgendwie auch bezahlt werden müssen am Ende des Tages. Ich denke halt auch gerade, wie es zum Beispiel bei euch im Naumanns oder im Felsenkeller ist. Du hast ja da auch einen sehr aktiven Betrieb. Da ist ja echt extrem viel immer los in den verschiedensten Auslegungen, sage ich mal. Bei uns war das ja wirklich so, das ist ja ein Event, das einzige Event im Jahr, wo wir uns ein ganzes Jahr drauf vorbereiten, ne? Und dadurch haben wir natürlich auch geldmäßig, fördertechnisch einen ganz anderen Fokus, dass wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt darauf hin, die Kohle zusammenbekommen oder zusammenzubekommen, dass wir das eine Event in dem Jahr stattfinden lassen können. Und ich habe halt im Endeffekt auch diese Kostenschwelle halt so niedrig halten wollen mit unserem Team, weil wir halt auch gesagt haben, uns kennt noch kein Schwein. Wenn irgendjemand irgendwo Crime will liest, dann sagen die, ja, keine Ahnung, was das ist. Und wenn die dann aber sehen, okay, da spielen schon ein paar Szenebands, die ich schon mal gehört habe, und dann ganz runter auf das Bild gucken und sagen, okay, das kostet 15 Euro, dass dann halt mein Gedankengang dahinter war, die Neugier so zu wecken, dass sie sagen, das kann gar nicht sein. Das muss ich mir angucken, was da abgeht. Weil so war es damals mit mir, mit dem, wie hieß das? Kosmonaut-Festival in Chemnitz. Das allererste Kosmonaut-Festival, wo auch Kraftklub damals als die Kosmonauten aufgetreten sind. Das hat ja, glaube ich, auch nur einen Zehner oder so gekostet. Und ich habe mir halt auch so gedacht, okay, Stausee Rabenstein kennst du. Festival sagt ja gar nichts, aber das Ding kostet einen Zehner. Ich guck mir das jetzt an, weil ich einfach wissen will, was da los ist. Und selbst wenn ich es scheiße fand, habe ich halt so sinngemäß 10 Euro verbrannt und habe es aber trotzdem gesehen. Und das war halt auch so ein bisschen der Ansatz beim Grimble, einfach zu sagen, okay, schaut euch das einfach an, weil es kostet euch nicht viel. Und im besten Falle fandet ihr es so geil, dass ihr die Jahre wiederkommt und vielleicht sogar mal noch 2, 3 Freundinnen und Freunde mitbringt.
Ah, da sind wir vielleicht wieder beim Thema Übersättigung, oder? Weil damals hätte vielleicht noch nicht jemand gesagt, oder damals hätte vielleicht jemand gesagt, oh cool, hier geht mal was, ich gehe da jetzt einfach mal auf blauen Dunst hin. Während heute hunderte Festivals abgesagt werden. Ich habe mir letztens von einem Booker aus der Szene sagen lassen, dass dieses Jahr über 100 Festivals in Deutschland abgesagt wurden. Und da gab es ja auch so ganz prominente Sachen. Auch dieses neue Festival, was sie da in Österreich hochziehen wollten, das wurde auch 3 Wochen vor Durchführung abgesagt.
Ja, das hab
da hat
hier
Parkway Drive gespielt, ja. Und so. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Dulli-Bands.
Du hast ja schon quasi immer Berg und Tal, also in jedem Geschäft war irgendwann wird es doch wieder ein Tal geben, wo es wieder sich neue Freiräume aufstellen, wo was gewollt wird. Und ich glaube auch festivalseitens ist man jetzt so ein bisschen auf so einem gesundschrumpfen Kurs, aber auch parallel mit einer ziemlichen Preissteigerung. Ich war dieses Jahr auch zum ersten Mal Rock im Park, vielen lieben Dank an meine Freundin, die mich da umsonst reingebracht hätte, und ich finde der Deal für so ein Festival, es mag sein, ich war jetzt nicht der größte Fan von allem, was aufgetreten ist, aber der Deal für so ein Festival heutzutage, jetzt mit Hochkarätern, ist schon hart. Das hat mehrere hundert Euro Eintritt. Mein Basic-Döner hat 11,60 Euro gekostet und Basic hieß der, weil kein Fleisch oder veganes Fleisch drin war. Und dann kriegst du da so einen Teiglappen mit Kraut und Soße. Also das ist schon allerhand heute, was ein Festival bedeutet. Also früher hat es ja, ich sag jetzt mal früher, im Kontext von 10, 15 Jahren, konntest du ja mit unter 100 Euro hattest du ein Wochenende Spaß und bist vielleicht noch betrunken davon geworden. Oder korrigiere mich, Martin, aber das ist heute eigentlich, Festival ist eigentlich Urlaub. Die gehen ja alle schon mittwochs los und bis Sonntag zu Hause nach 4, 5 Tagen Remi-Demi.
Also ich glaube, 500 Euro lässt du da mindestens, oder? Bei einem großen Festival?
Ja, es kommt halt drauf an, wie du dich vorbereitest. Also wenn du wirklich sagst, du fährst da ohne alles hin, so nach dem Motto, nur mit Zelt und Matratze und was weiß ich, und isst und trinkst alles vor Ort, dann ist safe, bin ich auch der Meinung. Es ist halt so ein Ding, keine Ahnung, also da würde mich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Ich finde das halt irgendwie auch so krass, weil dadurch, dass wir halt auch das Crimeville machen, natürlich auch viele Leute mit mir darüber sprechen und sagen, ey Mensch, und wie lief's denn und alles drum und dran. Und das dann irgendwie nicht so richtig fassen können, wenn wir halt sagen, ja, okay, wir hatten halt nur 500 Mann da und das war irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann halt auch sagen, hey, krass, das Line-Up war doch total geil und wie kann das sein? So diese verkehrte Welt, Leute rennen zu Rock am Ring, Rock im Park für 500, 600 Euro und sind sich aber irgendwie dann zu fein, für so ein kleines Festival mal 15 Euro zu bezahlen. Also vielleicht habt ihr eine Idee, warum das so ist. Ich verstehe es irgendwie nicht.
Also man muss natürlich auch dazu sagen, Leute bezahlen das, ohne eine einzige Band zu kennen.
Ja.
Das gibt's ja auch, diese Early-Bird-Sachen.
Genau. Also ich glaube, die Qualität deines Festivals und des Lineups, das damit verbunden ist, ist nicht gleich zu messen an einem anderen. So, ich sage jetzt mal, ich habe ein halb so gutes Lineup wie Rock am Ring, also kommen halb so viele Leute zu mir. Also ich glaube, so diese Messlatten, die gibt es nicht. Ich glaube, Rock am Ring ist einfach Rock am Ring, also du könntest jetzt auch beliebiges anderes Festival einsetzen, das gut erfolgreich ist. Aber ich glaube, was die Leute halt sehr gerne mögen, ist Kontinuität. Und ich war da dieses Jahr, und vielleicht hat es mir dieses Jahr auch nicht mal gefallen, aber aus Kontinuitätsgründen gehe ich da halt nächstes Jahr wieder hin, weil das ist meine feste Tradition. Und bei Menschen neue Traditionen aufzubauen, gerade auch noch mit einer neuen Marke in einer neuen Stadt, das sind, ich glaube, Hürden im Kopf, die sind gerade heutzutage schwer zu nehmen. So. Und das muss auch nicht mal bedeuten, dass du da als Booker vielleicht dann doch irgendwie einen Fehlgriff geleistet hast. Hast du bestimmt natürlich nicht. Und auch gerade mit dem Eintrittspreis hast du es ja auch sehr niedrigschwellig gemacht. Aber ich glaube, dass die Leute mit Gewohnheiten brechen und sagen, ich fahre jetzt mal aus meiner Stadt eine Stunde irgendwo hin oder eine halbe Stunde. Ich glaube, das ist heute sehr stark, gerade in so einer Welt des Überflusses. So. Und ich merk's jetzt auch bei einer Venue so, dass ich halt, keine Ahnung, ich arbeite jetzt in dem Laden seit 7 Jahren und ich habe immer noch Leute aus Leipzig, die zu uns kommen und die haben auch T-Shirts von einschlägigen Bands an und die sagen dann, ich war ja zum ersten Mal, weil ich immer ins Island gehe so und weil das mein Laden ist und
ja, krass.
Ich fand auch krass damals mit deinem Destruction Derby. Ich fand teilweise die Lineups, die waren wirklich stärker als beim Impericon Festival, aber du hattest halt ein Fünftel der Leute dort. Hm. Das ist nicht nachvollziehbar, aber Leute, die lassen sich da, glaube ich, schon sehr von den Marken faszinieren und eben auch pflegen ihre Gewohnheiten und Traditionen, wie du schon gesagt hast eben. Aber das war für mich auch immer so ein Beispiel, was ich einfach nicht begreifen konnte.
Das ist krass, also es ist ein interessanter Punkt auf jeden Fall, weil so habe ich da noch nie drüber, ich versuche dann halt auch immer mich in die Leute rein zu versetzen, warum, was, wie ist, so habe ich halt noch nie drüber nachgedacht, weil krasserweise ich halt genau das Gegenteil bin, also wenn ich jetzt, ich habe in dem Sinne auch Bock auf Festivals oder so zu gehen, aber ich bin halt wirklich so ein Typ, ich mache das 100% abhängig vom Line-Up und wenn mir das halt nicht bockt, dann sage ich halt, okay, ich bezahle jetzt auch nicht, weil gerade jetzt mal, gut, wir sind jetzt immer bei dem Beispiel, aber ich weiß halt, weil auch Freunde von mir dieses Jahr bei Rock im Park waren, du bezahlst auch mittlerweile 270 Euro für die Karte oder so, ne? Das ist auch mittlerweile, glaube ich, ein Standardpreis, wo ich mir so denke, da bin ich so ein Typ, ich schaue dann wirklich, interessiert mich denn für das Geld auch das Line-Up und wenn es nicht so ist, gehe ich da halt nicht hin. Aber es kann natürlich dann sein, dass nächstes Jahr ein krasses Line-Up kommt, was vielleicht nochmal 10 Euro teurer ist, wo ich aber sage, ja geil, hier ist aber alles dabei, auf was ich Bock habe und deshalb gehe ich da wieder hin. Also so sortiere ich das, sage ich mal, aus.
Ja, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich, so aus meiner Zeit wusste ich halt auch, also du wirst es ja auch kennen, wenn du jetzt größere Lineups gebucht hast, so, du musst natürlich auch so ein bisschen nehmen, was du kriegst, weil du kannst natürlich nicht mit dem Finger schnippen und dann sind alle deine Lieblingsbands stehen bei dir auf der Bühne, also weißt du genauso gut. Ich fand das immer beim, damals auch beim Destruction, aber ich fand das immer cool. Also wir hatten ein, zwei Jahre, wo du einfach nicht das bekommen hast, was du wolltest. Die Gründe verschieden sein. Ich fand es dann immer cool, dass es dann auch Leute gab, die einfach gesagt haben, ich bin auch Fan des Festivals. Ich bin jetzt nicht von jeder Band Fan, aber ich bin Fan der Sache und unterstütze das dann. Also ich fand es teilweise auch cool, dass Leute gesagt haben, okay, es ist ja eine gute Sache und Ich fahr auch wegen dem Vibe hin und das ist natürlich jetzt bei Rock am Ring, Rock am Park ist natürlich eine riesige kommerzielle Maschine so. Das muss man jetzt vielleicht auch nicht zu sehr romantisieren, dass man da den armen kleinen Veranstalter unterstützt. Das vielleicht auch nicht, aber ich glaube, viele sind da einfach Fans von der Marke und der Sache und es kommt vielleicht auch gar nicht drauf an, ob da jetzt Red Hot Chili Peppers, Slipknot oder sonst wer spielen. Ich glaube, viele fahren da immer mit Arbeitskollegen hin und haben da so ein kleines Get-Together oder mit Freunden, die woanders wohnen. Und ich stelle halt auch zum Beispiel fest, dass der Socializing-Aspekt ist fast genauso wichtig geworden wie das eigentliche, Musikappeal. So.
Ich denke, es ist auch okay. Also ich finde es prinzipiell auch okay, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man auf einem so ein großes Festival dann im Endeffekt besucht, dann hat man ja auch trotzdem immer irgendwie eine geile Zeit. Man hat geile Momente mit seinen Freunden oder mit den Leuten, mit denen man einfach dort ist und die man auch kennenlernt. Und das ist, denke ich, auch, was für viele Leute dieser ganze Aspekt da irgendwie so ausmacht, zu sagen, ja, ich gehe da wieder hin. Da bin ich zum Beispiel auch im Booking eigentlich total kontraproduktiv unterwegs, weil natürlich schaue ich trotzdem, dass ich so diese Headliner und so, dass das schon irgendwo ein bisschen namhaftere Bands sind, natürlich in dem Bereich, den wir uns leisten können, ne? Wir sind jetzt auch kein Festival, was jetzt ohne weiteres mal was weiß ich, Slipknot und Co. auf die Bühne halt stellt, weil wir die finanziellen Ressourcen logischerweise gar nicht haben, aber ich bin zum Beispiel auch so ein Booker, weil das ein Festival, sag ich mal, auch aus Leidenschaft und Freude an der Sache ist. Ich bin zum Beispiel auch ein Fan. Wenn ich Bewerbungen auf den Tisch bekomme, dann checke ich die Bands auch aus. Und selbst wenn das irgendwie eine kleine Band ist, die halt, keine Ahnung, 200 Follower auf Instagram haben und die aber musikalisch so verdammt gut sind, buche ich die für unser Festival. Also ich bin da wirklich nicht so einer, der dann auf die Zahlen schaut und sagt, okay, die ziehen jetzt vielleicht nicht so viele Leute, sondern ich sage halt auch aus diesem musikertechnischen Aspekt, ey, die sind musikalisch geil und deshalb buche ich die und gebe denen die Chance, sozusagen eine Bühne bei uns zu bekommen, weil dadurch halt auch viele Leute vielleicht sagen, krass, Alter, ich kannte die nicht, aber die haben mich richtig überzeugt. Und das war auch letztes Jahr beim Crimeville so, dass wir auch einige Szene-Bands, sag ich mal, hatten, die jetzt vielleicht in ihrer Region bekannt waren, aber hier bei uns im Osten oder so gar nicht. Und wo ich auch bei jeder Band da stand, die ich so gebucht habe und mir so gedacht habe, geil, Alter, das hat sich echt gelohnt, weil die liefern hier ab und die sind verdammt gut live. Also das, der Qualitätsstandard auch der kleinen Bands auf dem Crimeville letztes Jahr war enormst hoch. Also muss ich wirklich sagen, war ich sehr krass geflasht, wie krass auch diese kleine Underground-Szene mittlerweile Musik macht. Also auch auf was für einem kranken Level die produzieren und auch die Sache dann auf die Bühne live bringen.
Ja, Also ich finde auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nobel, wie du das angehst und dass du das aufziehst. Auch, dass es quasi alles ehrenamtlich ist und ja, dass du mal auch einfach der, ich spinne jetzt einfach mal rum, vielleicht gibt es Fans bei dir in der Gegend, die können sich nicht leisten, in die größeren Städte zu fahren und da dieselbe Musik zu sehen, dass man da auch, ich sag mal, in der Kleinstadt Menschen einfach eine Plattform bietet und ich denke mir dann auch immer, vielleicht reißt du da irgendjemanden aus seinem böse Onkels-Sumpf raus und zeigst dem was anderes. Ich meine, niemand wacht auf und hört seine und hört mit 12 und hört die Musik, die er mit 40 hört. So, das gibt's einfach nicht. Deswegen hat auch jeder seine Gateway-Bands, die er irgendwie durch Sachen entdeckt. Von daher finde ich das eigentlich schon nobel. Ich habe das auch mal in Dessau von vielen Leuten gehört, die dann irgendwie auf Szenemusik eingestiegen sind, weil es halt Spots gab, die das präsentiert haben. Und von daher muss ich halt sagen, ich finde das sehr nobel und sehr unterstützenswert. Und ja, ich hoffe, dass du da auch deinen Weg findest, das weitermachen zu können. Und dass man einfach gerade in Kleinstädten, dass man da ja einfach Spots und Orte schafft, wo ein Alternativen aufgezeigt werden und wo nicht nur Rummelbums ist und wo ich jetzt zur Schaumparty gehe oder zur was weiß ich, was die jungen Leute heute feiern. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht wissen.
Auf der anderen Seite aber natürlich bei dir, du musst halt ein bisschen kommerzieller denken, ne? Also deswegen kannst du da nicht so musikromantisch oder emotional an die Sache rangehen, musst halt gucken, ob bei jeder Band, ob die dir was bringt, ob die dir Leute in den Laden holt, ne?
Ja, das ist natürlich, es war also zu meiner Dessau-Zeit natürlich noch anders. Also zu meiner Dessau-Zeit würde ich mich eins zu eins so sehen, wie es der gute Jan eben beschrieben hat. Da war auch alles sehr. Da musst du ja nicht so viel machen, aber jetzt in der Großstadt, wir backen ja Shows wie am Fließband. Also das ist ja, das ist jetzt eigentlich für mich teilweise, naja, egal, nicht, das will ich nicht sagen, aber ob ich jetzt Brötchen backe oder Schrauben bestelle oder Konzerte abfertige, ist alles sehr industrialisiert und muss halt sein, wie es ist so. Und ich habe das auch oft, dass ich Bands ablehne, wo ich einfach weiß, da stehe ich mit 50 Tickets da und macht 1.000 Euro miese. Ich warte lieber, dass die Tournee online geht. Wer anders eventuell mehr Glück hat als ich und ich gehe einfach nur auf die Show und freue mich. Also das ist bei mir eigentlich jetzt eher die Regel, weil ich das auch noch oft habe, dass mir die Finger jucken. Okay, hier ist ein geiles Angebot und dann überschlafe ich das lieber und dann, lieber doch nicht. Die Nummer ist zu heiß, da gehe ich dann lieber, suche ich lieber eine Show. Und die meisten Bands, die ich veranstalte, ich sage jetzt mal 80%, 70%, 80%, würde ich niemals live besuchen. Nicht, weil das schlechte Musiker sind oder so, weil es einfach nicht mein Ding ist. ja, keine Ahnung. Ich werde halt auch leider nicht fürs Fansein bezahlt, deswegen.
Ja, eben, ist halt dein Job.
Ja, genau, von daher, wie gesagt, große Hochachtung von dir, dass du das neben deinem Job, dass du neben deinem Job meinen Job machst, noch dazu. genau, finde ich sehr, sehr nobel, so, auf jeden Fall.
Ja, man muss halt an der Stelle auch sagen, ne, also ich mache das ja auch nicht allein. Ne? Es ist natürlich auch, wie gesagt, koordinativ bin ich da schon derjenige, der da so ein bisschen die Fäden zieht. Aber wir müssen halt auch dazu sagen, dass wir halt mittlerweile ein Team sind aus, warte, jetzt muss ich überlegen, glaube um die 7 Leute, die das halt gerade auch letztes Jahr auf die Beine gestellt haben. Und das Geile daran ist halt, das ist halt zum Teil unsere Band, also zum Teil die Jungs von Escape the Madness, die dann eben auch an dem Wochenende als Stagehands, am nächsten Tag, nachdem wir gespielt haben, quasi an dem Samstag noch als Stagehands mitgeholfen haben und so. Dass meine Freundin, die da mit dabei ist, mein Bruder hat einen extrem großen Anteil auch mit gehabt und allgemein auch, wie gesagt, Freunde, mit denen wir einfach diesen Gedanke einfach mal weitergesponnen haben, zu sagen, ey, komm, lass es doch mal nicht nur ein Gedanke sein, sondern das auch wirklich mal in die Tat umsetzen. Und das ist halt auch das Geile, was mich eigentlich auch so ein bisschen stolz daran macht, zu sagen, okay, man hat halt so ein Projekt mal wirklich auf so große Beine gestellt, auch wenn es vielleicht noch eine kleine Flamme in diesem extrem großen Meer an Events ist. Aber trotzdem für sich trotzdem eine ganz schöne Herausforderung war, dass man das halt mit Family und Friends halt geschafft hat, weißt du? Das war halt irgendwie so ein Aspekt, wo ich halt irgendwie so super happy war, zu sagen, das konnte man wirklich mit den Leuten einfach teilen, so mit den Liebsten, sag ich mal, teilen. Das war halt schon geil. Und da verstehe ich auch dich, dass du halt sagst, ey, das ist mein Job, ich muss damit Geld verdienen, das ist ein komplett anderer Aspekt. Wir machen das ja wirklich einmal im Jahr, weil wir einfach Spaß dran haben, und ob da am Ende 100, 200, 300, 400 oder 500 Mann da waren, das interessiert dann uns eigentlich nicht. Also klar, macht's ein bisschen traurig, wenn es nicht so viel war, aber rein zahlentechnisch sind wir da nicht, sage ich mal, drauf angewiesen.
Was mich aber so interessiert, wenn du sagst auch, du machst es mit deiner Familie und mit Freunden sozusagen, aber wenn du auch, du sagst an anderer Stelle auch, es ist so dein Baby, jetzt so, wenn du, jetzt so auch unter uns dreien so, jetzt vor, unter, ich sag jetzt mal, wir sind ja auch so eine Hobby-Booking-Runde hier, aber beim Line-Up, da hast du denn schon die Hosen an, das ist dann, das ist dein Aufguss, oder, habt ihr da wie so ein kleines Plenum, wo es dann heißt so, naja, aber Jan, da, die Scheiße kannst du jetzt hier nicht ranholen. Das ist ja hier unser gemeinsames Ding. Halt mal die Flossenstille. Gibt's sowas auch oder wird dir da voll vertraut in deiner Rolle als Booker? So? Oder gibt's da durchaus schon andere Strömungen, wo du so ein bisschen drauf achten musst?
Ich sag mal so, da ist, wie beschreibe ich denn das, ohne dass es bescheuert klingt?
Ach, sag einfach so, wie es ist. Also
Ich denke, es ist so ein bisschen diese Ehrfurcht zu sagen, okay, der hat das schon wesentlich öfter gemacht als wir, der weiß schon, was er da macht. Also wir haben letztes Jahr mit dem Line-Up, würde ich schon behaupten, dass ich da sehr, sehr viel nahezu alles entschieden habe, aber das auch subjektiv. Also ich habe wirklich auch geguckt, okay, ich habe die Bands halt im Endeffekt wirklich mal ausgecheckt, habe mal so ein paar Live-Mitschnitte von denen angeguckt. Wenn man da auf Social Media geht, sieht man ja immer mal so ein paar Snippets irgendwie. Habe die auch gecheckt, wie professionell arbeiten die. Ist das halt auch wirklich was dann auch einen Mehrwert für das Event bietet? Und habe da wirklich auch rein sachlich das gecheckt. Und jetzt nicht auch wegen Zahlen, dass ich sage, boah, krass, hier, die haben 100.000 Streams auf ihre neue Single jetzt schon in einer Woche geknackt. Da bin ich wirklich auch so ein Typ, mich juckt das nicht. Ich stelle das trotzdem dann auch ein bisschen daran, dass ich sag, ey, aber ich nehme auch gerne Bands, die weniger haben, aber trotzdem gut sind. Und da wurde mir aber, finde ich, schon sehr vertraut. Also da haben auch, ich habe trotzdem das Line-Up vorgestellt und wir hatten auch ein paar Slots, die ich mit mehreren Bands belegt hatte, wo wir dann am Ende gesagt haben, okay, welche nehmen wir jetzt? Und haben dann so ein bisschen in Gruppe erörtert, okay, wir haben jetzt schon sehr viel Metalcore, lass mal noch eine Hardcore-Band dazu nehmen. Wir haben jetzt die noch zur Auswahl, okay, dann wird's halt die. Aber ich sag mal so, die Richtung des Line-Ups habe ich schon als Booker, sage ich mal, vorgegeben. Also da haben die anderen mir eigentlich schon auch blind vertraut. Aber ich glaube, ich hätte mich da trotzdem auch zu einem Austausch schon eingelassen, wenn die gesagt hätten, ey, pass mal auf, ich habe jetzt mal gecheckt, ich habe noch die und die Bands gefunden, die sind auch mega gut, was halten wir denn jetzt in der Gruppe davon? Also das hätte ich schon auch mitgemacht, aber in dem Moment war gleich so, ja nee, du machst das und du machst es, denke ich, auch gut und deshalb vertrauen wir dir da jetzt einfach mal.
Ah, okay. Ja, das ist doch cool. Ey. Ich finde auch nichts schlimmer ist, wenn man, so oft war ich nicht in der Situation, aber wenn man wie durch so ein Plenum muss und Bands bespricht und kleinste gemeinsame Nenner ist ja auch immer der schlechteste und dann hast du da auch nur
zu viele Köche verderben den Brei, da trifft das wirklich auch zu.
Ja, also wir haben da auch wirklich, letztes Jahr haben wir auch krass strikt unsere Aufgaben versucht zu trennen. Also gerade Manu, unser Bassist, der war halt für das ganze Stage-Management zuständig. Da habe ich auch gesagt, ich will davon nichts wissen. Mach das bitte und klär das bitte mit den Leuten ab. Dass da jeder Bescheid weiß, was er an Technik mitbringen muss, was auch die Techniker stellen müssen, was wir für Ton- und Lichttechnik brauchen. Und gerade auch zum Beispiel meine Freundin hat das komplette Hotelmanagement übernommen. Das war dann auch eine Aufgabe, wo wir im Nachhinein, ich saß ja trotzdem auch immer mal mit dran, da wir ja logischerweise auch zusammen wohnen, hat sie mir das ja auch immer mal gezeigt und gesagt, okay, was hältst du davon? Kann man das so und so machen? Aber da habe ich dann auch erstmal in dem Moment gemerkt, scheiße, die hat sich eine übelste Platte gemacht und ich hätte niemals gedacht, dass das so ein Aufwand ist. Weil wir hatten auch an dem Samstag, glaube ich, 10 Bands oder 9 Bands, mussten wir an dem Samstag einquartieren. Das musst du auch erstmal, wenn du es noch nie gemacht hast, erstmal machen. Natürlich auch mit Schlüssel vom Hotel holen, den Leuten das alles auch verklickern, ey, das und das sind eure Zimmer und da müsst ihr hin. Das waren dann so Aufgaben, wo ich im Nachhinein so gedacht habe, krass, dass alle, die in dem Team ihre jeweilige Aufgabe hatten, der so gewissenhaft nachgegangen sind, obwohl sie es noch nie gemacht haben. Und das auch mit Erfolg. Also es ist ja dann auch nicht schiefgegangen, dass man sagt, okay, hat man draus gelernt, ist nicht so gut gelaufen, sondern es war ja auch wirklich alles perfekt so gelaufen.
Boah, gerade Hotelzimmer buchen, das war auch, ist allgemein bei allen Sachen noch immer der letzte Abfuck. Also, ich glaube, es
Ja.
gibt wenige Sachen, die mich so runterziehen wie Hotels buchen und dann kriegst du 2 Tage vor der Show. Na, bei uns kommt aber noch einer mit und bei der anderen Band, na, bei uns springt aber einer ab
Ja.
und da denke ich mir auch, Alter, lasst mich in Ruhe damit. Oder, also das Einzige, was mich noch mehr auf die Palme bringt, ist das Instrument Schlagzeug. Dass ich irgendwelcher Drummer, also das Thema Schlagzeug, gerade bei Festivals oder bei größeren Shows, das ist dass Menschen das nicht auf die Kette kriegen, mit so einem Instrument umzugehen und dass man, was ich mich in meinem Leben an Lebenszeit rumgemacht habe mit dem Instrument Schlagzeug, obwohl ich noch nie Schlagzeug gespielt habe, wo das herkommt und wo das geteilt wird und jede Scheiße dauert immer länger, weil es ein Schlagzeug gibt. Also da
Ja.
könnte ich mich in Rage reden.
Und die Leute, die dran sitzen, die sind die Allerschlimmsten. Die sind ja noch viel schlimmer als das Schlagzeug an sich.
Also ich könnte jetzt hier.
Boys, ich würde sagen, wir könnten jetzt noch eine Stunde oder 2 Stunden so weitermachen. Aber ich würde sagen, wir rappen das ab.
Ja, wir können das mal. Ich heb mir meinen Hass für die Schlagzeugfolge auf.
Es hat sich auf jeden Fall in die Richtung entwickelt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Von daher war das ein interessanter Talk. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, wir hauen rein.
Genau. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir, Jan, bedanken, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, auch so gerade kleines DIY-Festival, nicht in der Großstadt. Ich fand's mega interessant, ich find's mega lobenswert, dass sowas gemacht wird und ja, ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Glück im nächsten Jahr und dass das richtig durch die Decke geht. Und vielleicht schafft's Martin sogar zum dritten Mal abzusagen. Das wäre ja für alle sehr lustig.
Wir schauen mal, hä? Ja, vielen Dank,
Ey, wir haben jetzt
also.
sogar einen Song mit über 100.000 Klicks nach ein paar Wochen, ja?
Ja, geil,
Also.
ey, ihr seid Headliner nächstes Jahr, ich mach das
Na,
safe.
obwohl, wie schade, dass Jan gesagt hat, dass er da einen Scheiß drauf gibt.
Ja. Ach so, scheiße, wir nehmen noch auf, ne? Ah, Kacke. Ja, nee, also von meiner Seite, wie gesagt, auch vielen, vielen Dank, dass ich das hier mal mitmachen durfte. Ich finde solche Nummern halt auch immer mega geil. Im Endeffekt kämpfen wir ja irgendwie auch fürs Gleiche, so diesen Erhalt und Support auch dieser kleinen Sinne und was irgendwie alles auch mit dazugehört. Von daher, ja, ich hatte eine sehr, sehr geile Zeit und ich würde auch sagen, von meiner Seite war's das. An die Leute da draußen, supportet die kleine Szene. Ich meine, gefühlt jeder sagt das, aber es ist auch verdammt wichtig. Kauft Karten im Vorverkauf, das ist auch verdammt wichtig. Kauft Karten
Und vor allem für
für
den
den 28.
29.
Nee, was ist das? 28.?
Genau, der 28.9.
Genau.
Dafür sollt ihr auf jeden Fall auch Vorverkaufskarten kaufen.
Ich habe gehört, da wurde in der Geschichte der Musik noch nie so hart die Szene supportet wie an diesem einen Tag.
Genau, lasst uns das unvergesslich machen.
Ja, echt. Alles klar, na dann, habt noch einen schönen Abend, haut rein.
Jawohl,
Danke,
tschüssi.
gleichfalls.
Ciao.
Ciao, ciao.